Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitec Podcast mit mir und Philipp Rüegg.
Der Simon ist nicht da, der Luca Fontana.
Kurz Moment, bin ich wirklich nicht sicher gewesen, ob du schon so dir das gewöhnt bist, dass du als Drittes dran kommst, dass du jetzt einfach ewig wartest.
Ich wollte Simon ja. Noch die letzte Chance geben, um doch noch einen Last-Minute-Auftritt zu machen.
Bei aber, dir? Der hätte schon nicht schlecht geschaut, wenn bei dir in den Türen reingesäckelt
oder so. Boah, das wäre ein Auftritt gewesen. Das wäre ein Auftritt gewesen.
Das wäre gut gewesen. Halt, ich bin da! Halt, ich bin
Simon Bari da!
Ja, was wir sagen, der Simon ist krank. Ich habe das Gefühl, nicht allmonatlich, aber jeden anderen Monat muss er seinen Magen wieder mal entleeren, habe ich das Gefühl. Und dann ist er einfach... Ja.
Infos aus erster Hand.
Genau. Ja, wenn er überlegt, so einen schönen ASMR-Podcast aufzunehmen, aber er hat nicht wollen.
Das Traurige ist ja noch, es hat sich anscheinend nicht mal gelohnt. Aber,
ja, das Essen hat sich nicht einmal gelohnt. Das ist durch das Bittere. Ja.
Das ist ganz, ganz bitter.
Ja, ja.
Ja, gut. Gute Besserung.
Dann machen wir das ohne ihn. Was haben wir die Woche? Wir fangen an mit dem Psychli bei Samsung. Dort war der Luca. Darum alle frisch und munter von vielen Reisen. Hey, ich bin so frisch. Nachts wurde viel wach mit diesen Kindern. Kein Kind, die nicht schlafen. Genau. Nachher weiter mit Google I.O. Die war gestern, als wir es aufnehmen. Dort hat es diverse Neuigkeiten gegeben. Dann, was viel angekündigt worden ist oder gemunkelt worden ist, ist jetzt offiziell, dass es nämlich FIFA Gli nicht mehr so heisst. Wie es denn heisst? Erfahrt ihr später.
Es wird euch überraschen.
Big Tease. Ja, und nachher reden wir über Belle, einen Film, den ich gesehen habe. Beauty and the Beast, aber als Anime. Ich glaube, von der anderen, den lohne ich jetzt fast noch auf, je nachdem, wie lange wir haben. Aber vielleicht rede ich noch über Safety Not Guaranteed. Aber was wir sicher noch werden reden, ist Moon Knight. Das ist nämlich jetzt fertig. Dann habe ich Track to Yomi gespielt. Und Songs of Conquest. Und ganz kurz Shoutout wollte ich noch zu Bloodhunt, den ich eigentlich schon letzte Woche gespielt habe. Aber eben, wir fangen doch mal an. Du bist unterwegs gewesen. Samsung, was hat's gesehen gegeben?
Es hat ganz viel. Ich muss jetzt noch schnell. Ich habe gerade völlig ein Blackout. Hast du gesagt, dass wir noch über Lex Netflix reden?
Nein, siehst du, wenn du gar nicht alles. Wir haben eigentlich ein riesiges Programm heute. Genau, das ist unser Hauptthema eigentlich. Genau.
Es ist eigentlich unser Hauptthema.
Gut, by the way. Gemerkt, es ist gar nicht so umfangreich. Ich habe gefunden, wir machen dort noch so eine Übersicht, was es dort in dieser Abstimmung geht. Dann haben sie die nur per Urnen abstimmen, die haben noch Zeit. Genau, ja. Das werden wir noch machen. Und. Nicht viel wichtiger, aber auch wichtig. Wir haben nachher dann auch noch einen Gast, wo ich dann jetzt noch ein Intro werde machen. Und dort geht es um Dorfromantik. Und dort habe ich mit dem Entwickler geredet. Und das ist ja eigentlich ein Berliner Studio. Aber einer von denen, der Sandro Heuberger, ist ein Schweizer. Und der hat dort auch mitgearbeitet. Und mit dem rede ich über ihr Erfolgsgame. Jawohl, aber eben, genau. Leck, wir haben wirklich ein gutes Programm heute.
Ja,
gar nicht gewusst, wie gut das ist.
Heute haben wir ein richtiges Buch gegeben.
Ja, das ist wirklich der richtige Blumenstrauß. Aber komm, dann fangen wir mal an. Du hast mir einen Fernseher mitgebracht, habe ich gehört.
Ich wollte einen mitnehmen, haben sie mich überhaupt nicht geladen. Nein, Samsung hat mich eingeladen und zwar tatsächlich den ganzen Weg bis auf London. Dort haben sie ihr neues Line-Up aufgestellt, also alle Mini-LED, QLED, 8K, 4K, Frame, haben sie gehabt, also die Fernseher, die aussehen wie ein Bild. Und das Highlight oder der Grund, warum ich überhaupt bis rausgeflogen bin, der QD-OLED-Fernseher, wo Samsung selber im Marketing nur OLED-Fernseher nennt. Aber wir reden von dieser neuen QD-OLED-Technologie. Und ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie gut das jetzt wirklich aussieht. Ich habe ja mal einen riesen Artikel darüber geschrieben, über den Unterschied zwischen OLED und QD-OLED und warum QD-OLED so viel besser ist oder jedenfalls das Potenzial hat, so viel besser zu sein. Und das habe ich jetzt auch mit eigenen Augen gesehen. Das habe ich auch schon bei Sony gesehen, aber ich wollte wissen, wie es bei Samsung aussieht, weil bei Samsung ist, also Samsung ist ja die Firma, die das Display tut, wie sagen wir denn, entwickeln. Also bei Samsung Display, sie tun es ja produzieren, sie sind bis jetzt die Einzigen, die das machen und das Panel von Sony kommt auch aus den Samsung-Fabriken und darum habe ich halt gesehen, ja, wie macht das Samsung selber und ja, also Spoiler, es sieht arschgeil aus, es ist wirklich wahnsinnig, wahnsinnig geil. Ich kann noch nicht viel sagen zu der Prozessorleistung selber oder wie die Bildverarbeitung, weißt, wie sieht es mit Shader aus, mit Ghosting und so weiter, wie wird Upscaling gemacht, all das Zeug, das kann ich erst in einem Review wirklich sagen. Und das kommt dann auch irgendwann einmal noch nicht gerade heute oder morgen, aber das kommt noch. Aber so rein vom ersten Eindruck her, wenn du so dort das präsentiert siehst, halt mit dem ganzen Demomaterial, es sieht wirklich fantastisch aus. Und es ist lange her, dass ich das Gefühl hatte, hey, da kommt jetzt wirklich mal eine neue Technologie, die tatsächlich besser als OLED ist. Oder OLED, wie wir bis jetzt kennt. Das hat vorher ja Full Array Local Dimming, Mini-LED und so weiter. Also das sind alles geile Technologien, die auch wieder die LCD, vor allem bei LCD-Fernsehen, immer die Bildtechnologie wieder ein bisschen vorwärts gebracht haben. Aber OLED-Niveau ist es nie gewesen. Und das ist jetzt bei QD OLED ist wirklich endlich mal wieder so paff, ein Schritt vorwärts. Was ich geil gefunden oder was mühsam auch war, ist, Samsung im Gegensatz zu Sony will QD OLED nicht mit ihren Mini-LED-Fernsehen vergleichen. Also nicht mit Neo QLED, sie nennen die Neo QLED. Wir sind dort gestanden, in dem Raum, der QD OLED war in einem separaten Raum gewesen, mit Vorhang vorne dran und wir haben das in den Fernseher angeschaut und gesagt, hey, es sieht super geil aus, aber warum stellen ihr den nicht neben einem QD OLED, neben einem Neo QLED? Dann sieht man ja den Unterschied. Ja, betretenes Schweigen, keine richtige Antwort. Irgendwann einmal, wir wollen eben nicht Äpfel mit Birnen vergleichen.
So, du hast Fernsehen und Fernsehen.
Das sind zwei Fernsehen. Der Kunde macht das ja gleich. Wenn er kommt und sagt, und mich fragt, was ist besser, Neo QLED oder QD OLED, kann ich nicht sagen, du, wir vergleichen keine Äpfel mit Birnen. Das ist einfach nicht so. Das ist sehr eine komische Antwort gewesen. Ich hoffe, also Samsung los gerade niemand zu.
Der Fall ist aber klar, sie wollen einfach die logischerweise noch verkaufen und wollen jetzt noch nicht fest schon mit zeigen, dass das Neue viel besser ist, oder?
Ganz, ganz richtig. Also das hat niemand wirklich aussprechen wollen, aber das ist die ganz klare Implikation. Wenn sie jetzt kommen und zeigen, dass QD OLED tatsächlich besser können sie als Neo QLED, verkaufen sie kein Neo QLED mehr. Und das ist für sie schon mal ein Problem, weil ich sage mal, mit LCD-Fernsehen ist schon mal einfacher, den Markt zu bluten. Die sind einfacher in der Herstellung als OLED und vor allem wahrscheinlich auch selber, wie sie aufgestellt sind in Südkorea oder in China oder woher auch immer die Fernseher kommen. Sie können wahrscheinlich im Moment einfach gar nicht die, ich sag mal, Masse an QD-OLED-Fernseher produzieren, wo sie erwarten würden, wenn sie jetzt wieder voll Marketing und Werbung dafür machen und allen sagen, das ist der neueste, heißeste Shit, oder? Dann, das können sie nicht einmal befriedigen, die Marktnachfrage, und auf der anderen Seite sagen die Leute, ja, dann warte ich noch mal ein Jahr mit dem neuen Fernseher und ihre jetzigen Mini-LED-Fernseher bleiben dann einfach irgendwo stehen. Von dem her kann ich es schon verstehen, dass Samsung da im Moment ein bisschen Struggle hat mit Shit, wir haben eine geile Technologie, aber wir können sie noch gar nicht so richtig verkaufen, wir können noch nicht drüber reden. Und das andere, was ich auch sehr lustig gefunden habe, ist das Thema Burning gewesen, weil auch QD OLED ist halt auch ein OLED-Fernseher, hat natürlich auch die Burn-In-Issues oder ich sage mal, auch dort steht die Frage im Raum, wie sieht es mit Burn-In aus? Und wo ich das gefragt habe, der Samsung-Vertreter, wie stehen ihr zu Burn-In? Samsung seit 4-5 Jahren, also eigentlich seitdem es OLED gibt, hat es immer gesagt, Burn-In, schlimm, das Schlimmste, was es gibt, böses OLED, kauft er nie ein OLED, also willst du nicht, Burn-In kommt aus der Hölle, hat der Satan persönlich erfunden und niemals ist das etwas Gutes.
Außer bei unseren Smartphones und Tablets.
Ja, das ist natürlich eine andere Sache, aber bei Fernsehen, kein OLED bei Fernsehen, oder? Und dann beim QD OLED sind sie gekommen mit, ja, so gross ist die Gefahr gar nicht, es ist nur bei sehr statischem Inhalt. Dazu gibt es Technologien, die Prävention haben, weißt du, Pixel Shifting, Pixel Refreshing, blablabla. Das ganze Argumentarium, das all ihre Konkurrenz in 5 Jahren bringt,
so gut,
ist
so
plötzlich gut. Von einem Moment auf den anderen total valid und ist plötzlich wieder okay und plötzlich sind sie damit einverstanden. Und dort habe ich dann auch... Dort habe ich nicht noch mehr in der Nachgeboten gesagt und ihnen das eigentlich so will, den Spiegel vorangehen. Ich fand, hey, ich bin da zu London, ich möchte gerade wieder...
Das ist ja logisch, so sind ja alle, oder? Also,
ich habe auch gesagt, okay.
Ich habe auch das Gefühl, ich höre das auch ab und zu mal fragen, bei Leuten, die noch keinen haben. Ich habe schon das Gefühl, es ist viel mehr ein Thema, also eben einfach als Thema, nicht wirklich, dass es passiert. Also ich kenne keine... also, du liest nie davon oder irgendwie, oder ich kenne niemanden, der das mal erzählt. Ja, scheiße, das hat es mir jetzt eingebrennt und so. Mhm. Darum, ich habe das Gefühl, mittlerweile, das ist, muss sich sehr dumm anstellen, dass das überhaupt passiert.
Ja, ja. Also es muss wirklich, Burn-In ist ja, wenn wirklich, sind ja die Pixel bei OLED, das sind ja, die bestehen aus einem speziellen Kohlenstoff. Darum aus dem Englischen Organic, also nicht irgendwie organisch im Sinne von, da ist Bio oder so im Fernsehen, sondern wirklich einfach der Kohlenstoff, das ist Organic-Material. Und das kann, wenn es zum Beispiel beansprucht wird, kann das noch wie ausbrennen. Also Burn-In ist eigentlich das falsche Wort. Man müsste das eigentlich Burn-Out nennen. Aber ich glaube, das ist aus der Plasmatechnologie, dass man das Wort einfach übernommen hat mit Burn-In. Ja. Und es wirkt sich einfach dadurch aus, dass irgendwie zum Beispiel, wenn du das Logo von einem Sender immer am gleichen Ort den ganzen Tag hast laufen, 20 Stunden und das eine Woche lang oder so, dass dann genau die Pixel hinter dem Logo, wo das immer Vollgas haben müssen, darstellen, dass die dann irgendwann mal wie ausbrennen und keine Energie mehr haben. Und wenn du dann umschaltest auf ein anderes Programm, dann siehst du eben dort, wo das Logo war, so einen Schatten, weil dort können sie nicht mehr richtig brennen, die Pixel. Oder das nennt man dann Burn-In. Und, aber eben da gibt es eben wie Pixel-Shift, nicht Pixel-Refresh. Es gibt sogar Logo-Erkennungsalgorithmen, die sagen, oh, da ist ein Logo, da tue ich jetzt bewusst extra ein bisschen weniger hell strahlen, damit das, obwohl das so ein statisches Element ist im Bild, dass das nicht zu fest beansprucht
wird. Dass wir alles ausgestellt haben, weil es beim PC, wenn es am PC angst, immer abdunkelt und es trotzdem nichts nützt.
Sogar dann ist der Algorithmus aggressiv und tut dann mal das grosse weiße Bild, gell, Fenster, so wieder abdunkeln, weil es das Gefühl hat, oh, das ist ja mega statisch. Ich
hätte gerade vorne wieder müssen, das eine Fenster umschieben, weil es ein bisschen heller geworden ist.
Ja. Genau. So Zeugs macht der Fernseher dann.
Also QD, geiler Scheiß.
Geiler Scheiß. Wirklich geiler Scheiß. Yep.
Nice. Cool, ja, da bin ich schon sehr gespannt, wenn dann irgendwie mal etwas kommt in einem gescheiten Format.
Ja, und vielleicht noch kurz zum Preis. Also, falls ihr euch fragt, ja, wie wird das jetzt irgendwie 10.000, 15.000 Stutz kosten, wie irgendwie damals die ersten OLED? Das ist nicht mal so verreckt teuer. Also, die ersten Preise, wo ich im Umlauf höre, sind für 65 Zoll, so zwischen 2.500 und 3.000 Franken. Das ist nicht günstig. Nein, aber es ist jetzt auch nicht völlig außerhalb von jenster Vorstellungskraft. Also.
Genau, so ein typisch teurer Fernseher.
Eigentlich schon.
Easy, nice. Da bin ich sehr gespannt. Ich habe letztes Jahr mal überlegt, als ich wieder so die Bilder, weißt, zum Arbeiten, die super ultra-wide. Mhm. Aber ich habe wirklich gefunden, ich habe so Aufnahmen gesehen von oben und das ist schon ein Strubi, der wirklich sehr viel Platz wegnimmt auf dem Tisch, weil er also gekrümmt ist, oder?
Ja.
Und eben genau, die gibt es noch nicht einmal als OLED, oder? Das wäre schon für mich ein Grund dagegen. Aber ich habe es eigentlich zum Schaffen einfach, ich finde den 48er, den ich habe, ist schon geil, aber breiter ist halt zum Schaffen besser, finde ich, als höher. Aber eben, ich habe nachher dann wieder irgendwie ein bisschen gelesen und das sind alle wieder am Sagen, weißt du, das ist einfach scheiße. Es ist einfach so, also verhältnismäßig bei den Games, so viel ist nicht kompatibel.
Ja.
Oder?
Ja.
Also du hast einfach regelmäßig wieder schwarze Balken oder bist wieder in diesen verdammten Ultra-Widescreen-Foren oder die Patches runterladen, damit es doch geht. Und der scheiß da, das muss ich nicht noch haben.
Das wird nie sein.
Hat ja niemand. Also weißt du, machst nicht irgendwie den Durchschnittsgamer bei Steam, hat im Fall, glaube ich, immer noch irgendwie 24er Full HD.
Wirklich?
Also Full HD ist immer noch am verbreitetsten, mit 60% oder so.
Okay.
Ja, ja. Okay. Also komm. Dann kann ich eigentlich über. Ich mache vielleicht nächstes Mal. Nein, ich kann nur ich bin die ganze Zeit mit dem Steam-Deck basteln.
Ja.
Also basteln ist das Falsche gesagt. Aber ich habe jetzt mein eigenes, unseres. Vorher habe ich es einfach ausgeliehen von einem Mitarbeiter. Jetzt haben wir unser Redaktions-Steam-Deck.
Genau. Also mit Mitarbeitern meinst du unsere Mitarbeiterin Deutschland?
Der Dominik, genau.
Oder?
Nein, der Jan hat mir es organisiert. Genau, der Jan aus Hamburg. Er hat, unser Teamkollege, er hat mir es bestellt. Aber das, was ich vorher hatte, zwei Wochen, hat mir einen anderen aus dem Geschäft wirklich einfach. Der hat es noch vor uns bekommen. Ich habe nichts von dem gewusst. Und der hat mich einfach angehauen. Hey, ich habe es bekommen. Willst du es haben? Zwei Wochen. Ich so, ja, unbedingt. Darum habe ich jetzt mal. Gewisse Sachen habe ich eben noch nicht gemacht. Weißt du, es war zu mühsam, um es zweimal zu machen. Du kannst aber wirklich auch so den Epic Launcher, den kannst du auch, den habe ich heute mal installiert. Und es ist schon so, weißt du, du gehst auf den Linux-Desktop, oder? Beim Steam Deck kannst du ja einfach wirklich auf den Desktop wechseln. Und dort latscht er dann mit dem, im Chrome, latscht er bei, auf der Epic-Seite den Epic-Launcher runter, aber der ist auf Windows, darum kannst du nicht ausführen. Und dann kannst du aber die Datei, kannst du beim Steam importieren, dann kannst du Kompatibilitätsding, kannst du da den Proton-Ding auswählen und dann kann er das trotzdem laden, dann musst du noch ein paar Dateien umher schieben. Das ist eben schon ein Prozess. Aber ja, es geht vielleicht eine Viertelstunde.
Okay.
Und dann läuft das schlussendlich. Und Games und so sind bis jetzt kein Problem gewesen. Dann habe ich noch den Game Pass, also weißt du, Cloud Gaming, da hat ja Microsoft eine offizielle Anleitung, wie du es machen kannst. Mhm. Und dort ist schlussendlich ist es einfach wie ein Shortcut, ein Browser-Shortcut, wo einfach automatisch Game Pass startet im Vollbild. Ah, aber auch dort, okay, du musst irgendein Zeug, ja, halt gewisse Befehle, so Startbefehle musst rein kopieren und so. Aber ich habe das nachher auch noch kurz ausprobiert, funktioniert auch. Und eben, da habe ich mal diverse ROMs installiert. Tausende. Ich war zu faul gewesen, um die einzelnen zu suchen. Und dann habe ich halt einfach so ganze Bundles runtergeladen, um einfach mal auszuprobieren. Ich spiele es ja eh nie. Aber es ist schon geil, irgendwie so die Game Boy Advance und Super Nintendo. Und ist schon witzig. Ich muss dir schon sagen, bei der Switch hast du auch die alten Games.
Ja.
Und so die ganze Vor- und Zurückspulfunktion. Ich bin nicht sicher, ob das die Emulatoren, ob es dort auch gibt, wo die können. Ich habe gemeint, das habe ich auch schon erlebt gehabt. Vielleicht muss ich die richtigen finden, weil ich finde das für die alten Games, finde das best.
Ja.
Also weißt, ich habe keine Geduld mehr, so ein Spiel so richtig zu spielen. Ich wollte einfach, wenn ich irgendwo, scheiße, weißt du, Ghost and Goblins, oder stirbst du ständig. Dann kannst du einfach, 10 Sekunden zurückspulen. Nochmal. Jetzt
das gibt's wirklich, das gibt's beim
Ding. Ja, auf Switch im Fall. Das, du kannst wirklich einfach, einfach Bild für Bild. Du kannst wirklich wählen, kannst einfach zurückgehen. Das ist eine ganz geile Funktion.
Nice. Habe ich nicht gewusst, das ist geil.
Ja, das macht für mich alte Games sehr viel attraktiver. Ja, egal. Steam Deck, ich finde es immer noch grossartig.
Hat jemand Freude am Flop wirklich, des Jahres.
Nein, ich sag, das ist wirklich alles, was ich mir erhofft habe. Ich wollte damit das Zeug einfach dort drauf gamen und finde, nein, das ist absurd. Ich hatte den Fernseher mit einem viel grösseren Bild. Ich muss es dort spielen. Das macht keinen Sinn.
Das ist wirklich absurd.
Aber es ist wirklich eigentlich geil. Ja, okay, aber komm, okay. Dann wir kommen doch mal zu unserem Hauptthema. Ich kann doch einfach mal... nein, das kann ich nicht. Schade. Ich habe gemeint, ich hätte noch ein Bild ohne Titel bei uns. Ist gleich unser Hauptthema. Unser Hauptthema, eigentlich ist es News nicht, aber die Abstimmung vom Sonntag, je nachdem, wenn ihr den Podcast hört, wenn ihr ihn pünktlich hört. Und, wir wollen jetzt gar nicht unbedingt zu politisch werden, aber wir haben gefunden, dort, wo es um die Filmförderung geht, Lex Netflix, wird es ja genannt, die Vorlage. Und wir haben gefunden, das passt eigentlich zu uns, oder? Weil dort hat es einen Einfluss auf die ganzen Streaming-Sachen und so. Da haben wir gefunden, wir bringen jetzt mal so eine Übersicht, um was es dort genau geht und was solche Befürworter und Gegner sagen. Und du hast das, ich habe mich auch eingelesen, aber du hast es schön vorbereitet, schön büschelt. Du machst immer so eine schöne Einordnung, oder?
Ja, also Einordnung. Eben, wie du gesagt hast, wir wollen das jetzt auch nicht irgendwie... Darum haben wir es auch erst jetzt gemacht, damit die meisten schon abgestimmt haben.
Das ist gar nicht bringt.
Uns nicht können vorwerfen, wir können da die Schweiz politisch beeinflussen. Halt einfach nur die brieflich gehen abstimmen, die können wir vielleicht noch ein bisschen beeinflussen. Aber ich wollte eigentlich auch gar nicht unbedingt zu fest da eine eigene Meinung repräsentieren. Eben, ich glaube, wir wollen wirklich versuchen, ein bisschen für die es nicht mitbekommen haben oder sich noch nicht so interessiert haben oder tatsächlich am Sonntag wollen abstimmen, ein bisschen eine Übersicht geben. Was geht es da genau? Eine kleine Einordnung. Und nachher, falls irgendwo die Meinung halt gleich durchblitzt oder so, dann nehmen das wirklich als unsere Meinung von uns zwei persönlich da, nicht irgendwie die Meinung von Digitec oder die Meinung, wo ihr jetzt müsst übernehmen müsst. Ihr könnt euch selber auch informieren, einlesen und eure eigene Meinung.
Die ganze Firma stimmt, wie wir es vorgeben. Das ist schon so. Also wir machen noch ein Mail und dann ist einfach Befehl, Wahl, Befehl. Das ist schon.
Was muss da? Ja oder nein? Lex Netflix. Also, wir haben, wie gesagt, Schweizer Serien sind eigentlich gar nicht so unein im Moment, wenn ich so das Gefühl habe. So Bestatter, Neumann, Zschucker. Es gibt eigentlich immer wieder geile Schweizer Serien und trotzdem jetzt aber für Schweizer Film in der Serienlandschaft immer schwieriger, ihr Publikum zu finden. Und Grund dafür sind offensichtlich die Streaming-Anbieter, die internationalen vor allem, wie Netflix, Disney Plus, Prime Video. Die kommen halt mit ihrem riesigen internationalen Angebot oder grosse Produktionen mit viel Budget und so weiter. Und graben da ein bisschen Zuschauer der guten alten Schweiz ab. Oder? Und der Bund will das ein bisschen intervenieren, will dem etwas entgegensetzen und damit das neue Filmgesetz entwickeln. Oder beziehungsweise eben darum gibt es das neue Filmgesetz. Und zwar konkret heisst das, dass also eigentlich das Filmgesetz besteht aus sagen wir, zwei Säulen. Die erste Säule ist Streaming-Anbieter sowie inländische und ausländische private TV-Sender, da reden wir von RTL, TV Plus, Tele Zürich und so weiter, sollen neu 4% von ihrem Umsatz, wo
Tele Zürich ist ausländisch.
In- und ausländisch. Einfach, weil, was heisst inländische TV? Es gibt auch in der Schweiz, da gibt es nicht nur SRF, sondern es gibt zum Beispiel auch Tele Zürich, das ist ein privater Sender, das ist kein staatlicher Sender oder keine Ahnung, Tele 24 wahrscheinlich auch, oder? Tele M1 und wie die alle heissen.
Also ja, genau.
Wir reden von inländischen, ausländischen, privaten TV-Sendern sowie Streaming-Anbietern. Die müssen 4%, die müssen 4% von ihrem in der Schweiz generierten Umsatz an die Schweizer Filmindustrie abgeben. Was heisst das genau? Das heisst, sie können das entweder in Form von Beteiligung an einer Schweizer Produktion, zum Beispiel irgendwie sagt Netflix, hey, diese Serie da über, keine Ahnung, Zucker, angenommen Zucker hat es noch nicht gegeben, die können noch zu unserem Publikum passen, die wollen wir finanziell unterstützen. Das würde zum Beispiel auch schon in die 4% hineingehen. Sie können aber auch einfach gerade Schweizer Filme einkaufen, die schon fix fertig da sind. Keine Ahnung, Wolkenbruch, Platzspitzbaby, whatever, können sagen, das kaufen wir ein. Oder sie tun einfach wirklich in Form von einer Abgabe an der Filmförderung vom Bund, tun sie einfach das Geld geben und der Bund entscheidet dann, wie das Geld verteilt wird. Oder? Also so können sie...
Also sie können natürlich auch eigene produzieren.
Genau, eben das habe ich gemeint. Oder? Sie können irgendwie sagen, hey, wir machen in der Schweiz eine Serie mit Schweizer Beteiligung, dass wir können sagen, wir haben in der Schweiz Arbeitsplätze geschaffen und einen Mehrwert geschaffen oder eine Schweizer Produktion selber oder halt mitproduzieren mit anderen und so weiter. Oder? Quasi ein bisschen, sie können da ein bisschen mehr bestimmen, wie sie die... Also die 4% ist nicht einfach fixe Abgabe, die sie am Bund machen müssen, sondern sie können das selber steuern, wie sie die 4% machen wollen. Die zweite Säule ist, dass das Angebot bei sämtlichen Streamingdiensten zu 30% oder zumindest 30% aus Filmen und Serien bestehen, die in Europa produziert worden sind. Also 3 von 10 Filmen müssen einfach in Europa produziert worden sein. Nicht unbedingt nur in der Schweiz, sondern halt wirklich einfach europäische Produktion. Das ist die Vorlage. Vor allem aus der jüngeren Sparte der Politik hat man das Referendum ergriffen, genug Unterschriften gesammelt und darum stimmen wir jetzt eben am Sonntag darüber ab, ob das Filmgesetz soll zustande kommen oder nicht. So viel mal zu dieser Vorlage. Vielleicht jetzt mal. Also was ich noch spannend gefunden habe, bevor wir ein bisschen noch mehr darauf eingehen, ist, wie sieht es eigentlich heute aus? Also wie wird die Schweizer Filmindustrie im Moment überhaupt gefördert
oder unterstützt? Ja, gefördert. Ja.
Also im Moment wird Schweizer Film schaffen mit 120 Millionen Franken im Jahr unterstützt. Also da reden wir vor allem von Steuern und Serafé-Gelder. Das sind ein Drittel kommt vom Staat, ein Drittel kommt von der SRG selber. Und private TV-Stationen tun auch heute schon mit plus minus 6 Millionen Franken pro Jahr in die 120 Millionen einzahlen. Was bei Ihnen, bei der privaten TV-Station im Moment noch anders ist, was nachher nicht mehr möglich wäre, ist, Sie können das Geld, das Sie einzahlen, mit Werbung abgelten. Also Sie schalten Werbung schalten und die Einnahmen aus dieser Werbung tun Sie nachher an die Filmindustrie, an der Schweizer Filmindustrie weitergeben. Das wäre nachher nicht mehr möglich. Also das ist nachher nicht mehr mit diesen 4% so drin. 120 Millionen Franken im Jahr, ist das viel? Ist jetzt wahrscheinlich die nächste Frage, oder? Kann man sagen, ja, da wird ja schon mega unterstützt. Was soll jetzt da noch mehr kommen? Oder ist das irgendwie eigentlich noch wenig? Und genau da gehen die Meinungen auseinander. Und natürlich, je nachdem, welche Seite vom Lager man fragt, ist das tatsächlich sehr viel oder tatsächlich sehr wenig. Also im SRF-Podcast Rendezvous zum Beispiel hat... das Bundesamt für Kultur gesagt, dass 120 Millionen im internationalen Vergleich eigentlich sehr wenig sind. Das zeige sich zum Beispiel heutzutage bei der Realisierung von solchen Filmprojekten. Die sind nie 100% schweizerisch finanziert. Das ist eine Erfahrung, die ich erst gerade auch gemacht habe. Ich bin auch als Filmset von Hotel Sinestra, wo in Sent, also in Schwol hinten, gedreht worden ist. Und das ist ein Film, der auch in der Schweiz in die Kinos kommen wird, wo dort auch als Schweizer Film vermarktet werden wird, wo Schweizerdeutsch synchronisiert werden wird. Aber der Punkt ist eben, es ist synchronisiert. Es ist eigentlich mehrheitlich eine holländische Produktion mit holländischen Schauspielern, mit einem holländischen Regisseur. Es hat ein, zwei Schweizer Schauspieler drunter, aber am Set wird Englisch geredet. Und ja, es ist eigentlich, und dort haben sie auch gesagt, es ist unmöglich, so etwas, dass eine Schweizer Produktion zu 100% schweizerisch finanziert ist. Es ist immer irgendeine Co-Produktion mit dem Ausland. Also, es ist eigentlich wie so, ja, es geht gar nicht anders. Gegnerinnen und Gegner sind natürlich finden es genau andersrum. Der Verbandspräsident von der privaten Sender hat gefunden, 120 Millionen sind tatsächlich sehr eine grosszügige Förderung. Er hat vor allem den Wert Pro-Kopf-Subvention zur Hilfe genommen und gesagt, im Vergleich zu Spitzenländern ist die Pro-Kopf-Subvention dann eben doch recht hoch. Also, wenn du sagst, 120 Millionen als absolute Zahl ist wenig, aber wenn du es darauf verteilst, wie viele Einwohner die Schweiz hat und wie viel im Verhältnis dazu, wie viel gefördert wird, dann sagt das wiederum sehr viel. Und jetzt sollen eben da Das steht jetzt halt so im Raum. Also da muss man jetzt halt selber halt schauen.
Ja, also es gibt ja noch eben gerne die Pro und Contra. Die, also das Pro sagt ja auch, da schließt ja einfach die Lücken im Gesetz. Weil es also ich glaube, das bezieht sich vor allem auf die 30%, oder nicht? Habe ich dort gemeint, wegen der Produktionslinie.
Also es gibt im Ausland gibt es die Quoten teils auch. Also dort nennt man das oft auch die EU-Quote. Vor allem die Gegner nennen das die EU-Quote, weil EU klingt natürlich schon böse. Scheiße EU und so, oder? Dann kann man also so nennen. Es ist einfach, auch im Ausland hat man eigentlich schon grösstenteils die Quote, dass 30% vom Programm europäische Produktionen sein müssen. Das hat jetzt nicht mit EU als politisches Konstrukt zu tun.
Genau, also das andere, was ich mir aufgeschrieben habe, aber ich habe gerade den zweiten Teil, den finde ich jetzt gerade nicht mehr, aber dass es schließt Lücken im Gesetz eben in der Schweiz. Mhm. Aber nein, das, was du natürlich sagst, das genau das habe ich aber auch gesehen, dass in der EU gibt es das Gesetz und in Europa haben es auch so gut wie alle, dass sie, also eben das Beispiel, das ich jetzt hier gefunden habe, eben zum Beispiel eben die Hälfte von Europa hat das so gesetzt und dann Frankreich, nein, nicht in der EU überall, aber die Hälfte von doch, die Hälfte von Europa, genau. Und jetzt zum Beispiel Frankreich, 26%. Das sind aber die Abgaben, so wie ich weiß. Oder? Genau, das sind die Abgaben, die sie machen müssen.
Okay.
Nicht, das sind gar nicht die, wie viel...
Ja, gut, Frankreich, Italien haben sehr, sehr hohe Abgaben. Abgaben. Sie haben aber auch viel grössere, also sie haben eine riesige Filmindustrie, muss man auch sagen, Frankreich und auch Italien, by the way. Italien ist auch, weißt du, mit, wie heisst das da, Cinema Città oder so etwas in Rom und so. Also es sind auch grosse, international, selbst international auch grosse Film, Industrien.
Genau, das ist, dann ist es natürlich einfacher, als ich kann sagen, wir haben 26%, wenn wir französische, Italien 20% und in der EU ist es einfach, das ist zwar ein Widerspruch, warum ist es nicht die EU 30?
Ja, dann ist es weil natürlich, wenn du eben, ich sage mal, in Italien, wo du eben so eine grosse Filmindustrie hast, ist die Nachfrage auch danach sehr gross. Und dann kannst du das vielleicht auch so begründen, sagst, ja, wenn die Italiener, die wollen italienische Filme und Franzosen, die wollen französische Filme. Die Frage ist, wollen Schweizer Film? Und dort gibt es ja auch Statistiken, die teils verheerend sind, oder? Wo zum Beispiel bei Netflix zeigen, ich glaube, das ist aus dem, ich habe mir das aufgeschrieben, was die Quelle ist, Ich liefere die Quelle gerade nochmal nachher. Der Punkt ist, du hast 10% Schweizer Film im Moment auf Netflix und die Nutzung von denen ist 0,4%. Oder? Also, wenn du rein von der Nutzung her gehst, Schweizer sind im Moment halt auch nicht so auf Schweizer Film. Und vor allem die Jungen nicht. Oder? Also das jüngere Filmpublikum pfeift im Moment halt ein bisschen auf Schweizer Film, ist tatsächlich sehr international geprägt. Ist die Frage, muss man das schützen oder muss man ihnen das, also muss man ihnen den Schweizer Film ein bisschen aufdrängen oder sagen, ein bisschen so, hey, fördern, dass die das nicht völlig verpassen und einfach mit Hollywood aufwachsen und nichts anderes mehr kennen? Oder ist das ein Eingriff in ihre, ja, ihre Freiheit? Ihre, ja, was hast du mir da zu sagen, was ich zu schauen habe, wenn ich jetzt einfach keine Schweizer Produktion will schauen? Wie viel Staat will ich, wie viel Staat will ich nicht? Das sind halt all die Argumente, wo man sich da hin und her schiebt.
Also der einzige Punkt, eben der, den ich gemeint habe, weißt, wegen der Lücke im Gesetz.
Ja.
Dort geht es ja darum, dass die, also Film, Fernsehsender in der Schweiz, die zahlen das bereits. Mhm. Aber die ausländischen nicht. Und dort geht es darum, dass das Gleichberechtigung ist. Oder?
Okay.
Damit eben Netflix und so, dass die das halt auch zahlen. Weil sie sind dort schlussendlich sind dort genau die gleichen, für den Schweizer Konsument sind sie gleichgestellt natürlich wie lokale. Ein Sender ist ein Sender, oder? Und dann argumentieren natürlich Befürworter, ja, dann sollen wir dort auch keinen Unterschied machen.
Das ist so, das ist so. Also, du hast Netflix macht einen Haufen Umsatz in der Schweiz, aber zahlt keine Steuern, schafft keinen Arbeitsplatz. Genau. Es ist Geld, das einfach aus der Schweiz auf Silicon Valley fließt und nichts davon bleibt hängen. Oder? Und das hat natürlich Gesetzgebung, wo man damals das Filmgesetz vor, keine Ahnung, 20, 30 Jahren gemacht hat, hat es halt einfach noch keinen Streaming-Dienst gegeben. Das ist halt einfach eine Lücke, die man jetzt allenfalls muss schliessen, oder? Quasi eben, wie du sagst, Gleichberechtigung Andererseits, das ist eben dann, was willst, das ist das, was die Gegner sind. Also wenn du die Argumente der Gegner siehst, merkst du, das sind da vor allem halt wirklich die jungen Politikerinnen und Politiker von FDP, SVP und so weiter. Werden aber auch von privaten Sendern, natürlich von privaten Sendern unterstützt, weil für sie geht es ja natürlich um viel Geld, werden aber auch vom Schweizerischen Gewerbeverband unterstützt. Und ihre Argumente sind ja zum Beispiel genau, hey, Netflix, also es gibt doppelt so viele Netflix-Zuschauer, die zwischen 15 und 25 sind, wie im Vergleich zu dem ganzen Rest der Bevölkerung, oder? Das sind vor allem sehr junge Leute. Und wenn du jetzt da sagst, die 4%, die du aufgehst jetzt zum Beispiel, oder die 4% Abgaben, die jetzt die müssen leisten, das werden die Streaming-Anbieter natürlich halt vor allem einfach auf Konsumentinnen und Konsumenten überwälzen, oder werden einfach die Abo-Preise entsprechend erhöhen, weil die werden das nicht selber wollen zahlen. Und das trifft dann die Jungen. Und die Jungen sind die, die eigentlich das Ganze gar nicht wollen, die sagen, für mich könnte auch ganz gut ohne Schweizer Film überleben. Und dann stellt sich die Frage, tut da eigentlich der Staat die Jungen dazu zwingen, den Alten ihre Inhalte zu finanzieren?
Gut,
ganz pointiert ausgedrückt.
Dass die einen über die anderen abstimmen, ist leider immer so. Entweder stimmen die alten Gesetze, die die Jungen nicht gut finden, oder die Jungen, das ist ja immer so. Was ich noch rausgesucht habe, was ich noch interessant gefunden habe, sind eben die 10 Länder, die sozusagen am meisten zahlst, und das ist glaube ich sogar noch auf Filme gerechnet. Gut, aber sie haben auch Preise. Schlussendlich ist einfach, Schweiz ist weltweit das teuerste Netflix-Land.
Ja.
Ich habe nur den Premium-Plan rausgenommen. Ich glaube, im einen Tier ist noch ein anderes Land vorder, aber im teuersten Ding ist die Schweiz mit 27 Franken. Und also, ja, Liechtenstein natürlich auch. Es ist so klein.
Sind sie 24 Franken 90 im Moment?
Ja, sorry, das ist einfach Dollar.
Hast du
das umgerechnet, ja. Genau, in 27 Dollar und dann irgendwie 22 Dänemark, San Marino, Belgien, Schweden, Israel, Norwegen, Frankreich, oder? Und eben, wenn du das noch bedenkst, die haben ja die Gesetze schon, oder? Und wir sind trotzdem teurer. Netflix kann nicht beliebig gut. Das ist wirklich unabhängig, was du von dieser Abstimmung haltest. Aber jetzt einfach auf Netflix gesehen, ich meine, eben, die können da nicht ewig ausschrauben, oder? Und genau, die ich habe noch interessant gefunden, die Seite, ich habe da, woher ich es überhaupt gefunden habe. Aber ich habe es noch interessant gefunden, die haben so wirklich dann aufs Filmangebot umgerechnet. Weißt du, wie viele Filme gibt es und was zahlst du? Und dann ist es so, die einen haben halt für 10 Stutz 10'000 Filme und die anderen haben für 10 Stutz 5'000.
Ja.
Zahlst du eigentlich das Doppelte, oder?
Ja.
Und in der Schweiz haben wir natürlich auch eher wenig Filme. Also da zum Beispiel 1700. Hey, da hat Liechtenstein 400 mehr als mir. What? Wenn das wirklich stimmt, das ist ein Skandal. Genau, und bei den Filmen, ja, dort haben wir dafür... Nein, dort haben wir auch weniger. Hey, du hast mich verarscht, Liechtenstein hat es besser noch gehabt als mir. Wieso denn? Wurde gut, aber das ist ich habe es interessant gefunden. Darum, um das geht es.
Es gibt viel, also auch ein Argument, wo die Gegner bringen, ist, dass wenn etwas eine Schweizer Produktion tatsächlich gut ist, oder das ist jetzt natürlich auch, die ganze Abstimmung ist natürlich auch eine gute Gelegenheit für alle, die eh nicht so, also zum quasi das Ressentiment gegen die Qualität des Schweizer Films zum Ausdruck bringen, zum sagen, ach, es sind so viele scheiß Filme drauf und jetzt haben die kein Geld oder jetzt kommen die nicht genug Geld über, weil kein Wunder, es ist auch scheiße, jetzt müssen sie halt ihr Geld irgendwo anders holen, oder? Und das sagen natürlich Gegner und sie bringen, hey, wenn etwas eben mal tatsächlich gut ist, dann kommt das ja auch entsprechend auf die Streaming-Dienste. Es ist ja nicht so, dass es nichts dort gibt. Also zum Beispiel Joker ist ja eine Co-Produktion mit Sky. Da hat Sky selber ja mitproduziert und zum Beispiel Wolkenbruch oder auch jetzt Neumat ist seit kurzem auch auf Netflix drauf. Also wenn eine Schweizer Produktion mal tatsächlich wirklich gut ist, einfach gut ist, weil jemand eine gute Story hat und gut erzählt, und das sind jetzt auch nicht die teuersten Produktionen, oder? Also die brauchen jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, wie viele Millionen Subventionierung zum Joker machen. Dann kommt das auf die Streamingdienste, dann wird das auch geschaut. Also quasi, schaut lieber, dass sie gute Qualität bringen, als nach Geld verlangen. Und Befürworter sagen natürlich wieder, ja, je mehr Geld man zur Verfügung hat, desto bessere Qualität kann man produzieren. Und dann ist das so ein kleines Ding. Also ich sehe wirklich, beide Seiten haben gute Argumente. Und ja, ich sehe
einfach den, dass inländische Zahlen und ausländische nicht, das finde ich, das ist für mich noch einer, der so für sticht von der Begründung. Oder dass die anderen zahlen 4%, aber die anderen nicht, weil sie einfach ausländische Anbieter sind. Oder? Das ist jetzt auf den ersten Blick wirklich sehr unfair.
Ja, aber ja, die Gesetzeslücke, irgendwie die kannst, also selbst, ich glaube, als Gegner kannst du die schwer wegdiskutieren. Die ist halt einfach
die 30%, gut, ich meine, weißt, es ist auch denkbar, dass einfach die Netflix könnte ja einfach das Angebot aufstocken. Mhm. Weißt, dann müsstest du bringst einfach mehr zusätzliche Filme, damit dass die 30% das nicht, weil sie einen sagen, die Qualität, die Auswahl wird schlechter, oder?
Ja, genau.
Weil sie natürlich weil die einfach dann das andere aufstocken.
Ja. Die füllen das mit irgendwelchem Kabis auf, weil Netflix will natürlich auch nicht unendlich viel Geld zahlen, um die 30%-Quote zu erreichen. Also nehmen die irgendwelche Google-Produktionen von irgendwo aus Europa und dann sagen dann, voilà, 30%-Quote erreicht. Ja, eben, das ist dann die Diskussion, braucht es die Quote wirklich, tut die für mehr Qualität sorgen oder ist das tatsächlich einfach eben die Nötigung, dass man muss jetzt da, also ich glaube, die Vorlage hätte wahrscheinlich, ich frage mich, ob die Vorlage bessere Chancen hätte, wenn es ohne die 30%-Quote wäre, weißt du, wenn es einfach wirklich wäre die 4%, wo du sagst, hey, da ist eine Gesetzeslücke, schliessen wir die doch, macht Sinn. Und das mit den 30% ist mehr dann die Diskussion, hey, wenn etwas wirklich gut ist, dann kommen die und werden das auch nehmen. Und wenn du jetzt mehr Geld bekommst, dann bist du jetzt auch mehr in der Lage, etwas Gutes zu produzieren. Aber,
Aber ich meine, eben, also grundsätzlich gesehen, würde das, habe ich das Gefühl, müsste dann einfach, also ich habe das Gefühl, die würden eher, das ist eine reine Behauptung, oder? Eben, jetzt angenommen, ich sage irgendwie, ob jetzt haben es 3% Schweizer Filme, dass sie jetzt eher einfach das auffüllen, statt den Rest abzubauen, oder? Ja. Damit es im Verhältnis dann 30% gibt. Oder? Wenn jetzt müssen so die 2000 Filme müssen so weit abbauen, damit das schlussendlich der Schweizer Teil so hoch ist, kann man aber nicht vorstellen, dass das machen. Ergo würde es bedeuten, man hätte einfach eine größere Auswahl.
Ja.
Ob die Scheiße ist, who cares. Gut, egal, komm, wir haben ja eh ein Giga-Programm noch.
Ja, aber hoffen, dass einfach mal so als Überblick gelangt. Und
ja. Ja, genau. Und also kommt dann, gehen wir doch weiter, und zwar in die News. Genau, da ist noch wirklich eigentlich auch recht viel gelaufen. Ich habe das geschaut, Google I.O. Und du bist ja zu London.
Ich war zu London.
Hey, das ist im Fall... es ist super gewesen. Ich schaue es eigentlich auch sonst, weil ich finde es so interessant, oder, die Google-Sachen. Und
ja, du bist ein Google-Sucker.
Genau. Und da bin ich... Ja, manchmal so ein bisschen... ich finde es damals doof und schaue es gleich. Aber das ist ja die Entwicklerkonferenz von Google, oder? Google I.O. Und ich weiß nicht, wie lange es gegangen ist. Die haben seit nicht mal angefangen. Ich muss wirklich sagen, am Anfang, die ist so viel. Sie haben da mega viel natürlich über die Suche und AI und weiss der Teufel. Hey. Und dann am Schluss haben sie auch irgendwie die ganze Hardware rausgeballert. Dann ist wirklich, sie haben ihre Uhr gezeigt, sie haben ein Tablet gezeigt, das 2023 kommt. Sie haben ihre Pixelwatch vorgestellt, das neue Pixel 6a. Ist doch nochmal irgendetwas gewesen. Weiß ich auch nicht. Aber einfach wirklich am Schluss das Backend. Das hat es gefällt. Das war einfach noch geil gewesen. Ich habe so die langweiligen Sachen am Anfang.
Hauen wir die schnell aus.
Ich mache es auch wie sie. aber dort ist wirklich nicht, ich habe nicht so viel mitgenommen. Es gibt jetzt ein neues Ad Center, also das ist wie so eine Zentrale, wo du dein Profil hast, dein Werbeprofil, kannst du dann einfacher bearbeiten. Und jetzt hast du gemerkt, es sind viel mehr Wert darauf gelegt, weißt, dass deine Daten gesichert sind und so. Und das ist so typisch Marketing, oder einfach so eine grosse Firma mit,
so bei dir, die Datenkraken schlechthin.
Ja, eben, ich glaube schon, dass sie da jetzt mehr machen, einfach weil sie ja mühen, oder, auf Druck von anderen. Habe ich schon auch den Eindruck, dass sie jetzt mehr Wert darauf legen, dass deine Daten wirklich, glaube ich, anonym sind. Sie haben da nur gross betont, sie verkaufen, oder sie haben auch noch nie deine Daten verkauft. Ich finde das noch lustig, das muss auch irgendein Anwalt gewälzt haben, dass man das so kann sagen.
Gell? Also wirklich.
Also das mit Werbung. Aber,
ich hätte gesagt, ganz so dünnes Eis. Ganz dünnes Eis. Ja, aber ganz dünn. Einfach so hauen sie die auch nicht raus. Das stimmt schon. Ja.
Android 13 vorgestellt. Die Beta ist schon länger draußen. Dort habe ich jetzt auch nicht mehr so entscheidend viel mitgenossen, dass sie einfach wirklich klar auf die Dual-Screens, hast du recht viel gesehen, halt, weißt du, das Zeug hin und her schieben kannst, hat mir da, wie heisst es, Dual, das von Microsoft, Surface Duo.
Ja. Ja, oder? Ja, ja, oder? Genau. Ja.
Doch, das Duo ist da, das eine ist noch das Tablet. Wie dort, das hat noch geil ausgesehen, das Interface. Und in dem Zusammenhang haben sie dann wirklich noch das Tablet angeteasert. Wirklich für 2023, dass es wieder ein Pixel-Tablet wird geben. Das fand ich habe das eh noch interessant gefunden. Die haben die letzte Jahr mit dem angefangen, so proaktiv. Ich glaube, letztes Jahr. Haben sie einfach schon das Pixel 6 doch irgendwie schon im Juni gezeigt. Aber es ist nur so ein Teaser.
Mm-hmm. Ich mag meine
Meinung. Es ist eh geleakt. Ja. Können wir auch schon mal ein mehr zeigen. Und jetzt auch. Das Pixel 7. Haben sie schon gezeigt?
Jetzt schon. Jetzt ja. Schon. Und das kommt dann, das wenn, in zwei Jahren?
Das oder? Kommt dann, wenn es immer kommt. Irgendwie im Herbst, im Oktober oder so.
Okay.
Wirklich weird. Ja gut, aber eben dann vielleicht mal eben, dann, ich schaue mal, im Trailer ist echt zuerst gekommen. Ich habe von mir das auch mit der anfangen. Mhm. Ich habe da, glaube ich, von The Verge irgendein Video genommen. Das hat so einen super Cut gemacht. Okay. Ja, sie haben die Pixel Watch ist endlich vorgestellt worden. Vielleicht mal, wenn sie kommt wirklich auch mit dem Pixel 7 dann erst, auch im Herbst. Du, es ist die, die da schon geleakt ist. Ich glaube, wir haben auch mal einen Artikel dazu gemacht. Sie ist rund. Was wirklich so mit so schön so abgerundeten Kanten, also das Display. Ich glaube, wir haben mal darüber geredet, oder? Im Podcast.
Ja, ja.
Das Display ist in der Mitte. Man weiß nicht, ob es OLED ist. OLED wäre halt ein schöner, dann siehst du nicht sozusagen, wo das eigentliche Display aufhört und wo einfach das Glas anfängt, oder? Das wäre natürlich am schönsten. Und dann auch so Bändchen, wo du kannst wegnehmen. Bin ich auch nicht ganz geschnallt, ob es proprietäre sind, aber ja, von der Form her vermutlich schon. He. Aber ja, du.
Ja. Also, es sieht schick aus. Wie ja. Eine Smartwatch halt. Aber ja, ja, edles, schickes Design. Hat es nichts fancy, nichts Außergewöhnliches.
Nein, sicher halt mit rund, oder? Ist halt, wie es ist. Kommt dann natürlich auch mit dem neuen Wear OS. Und mit der ganzen Fitbit-Integration, oder? Haben sie gekauft für ein paar Milliarden. Mhm. Das wird jetzt da vor allem zum Tragen kommen. Mhm. So wie ich das da verstanden habe, wirst du aber. Also, braucht es denn die Fitbit-App irgendwie auch? Da bin ich wirklich nicht ganz gestiegen, so wie sie es erklärt haben, was ich doof fand. Ich hatte nicht mehr so irgendwie Google Fit und Fitbit-App, aber ja gut.
Stimmt eigentlich, ja.
Vielleicht, so hat es mir einmal gewirkt. Vielleicht ist es trotzdem irgendwie eine App integriert, aber jedenfalls, Fitbit ist so noch ganz klar vorhanden als eigenständiges Produkt. Ja, aber jedenfalls nichts zum Preis und so. Aber ja, ist jetzt einfach definitiv, aber wie gesagt, das hat man vorher gewusst. Dann, ich mache das, was da gerade kommt, das Pixel 6a, ihres Budget-Smartphone. Sieht das Design auch wieder das gleiche wie von Pixel 6 und 6 Pro, oder das so mit dem ikonischen Kamera-Bump, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch sagst. Aber ein bisschen flächer ist er. Mhm. Also steht nicht mehr ganz so krass raus, habe ich das Gefühl. Und es ist kleiner, ich glaube nur noch 6.1 Zoll. Dafür hat halt Full HD und nur noch 60 Hz, aber der Rest der gleiche Chip. Die Kamera wird vermutlich auch auf dem Level vom 6 sein. Und also der offizielle Preis 100 Stutz günstiger als 6, also 450 Dollar. Eigentlich nur ein guter Preis.
Ja,
also,
so wie das Budget ist etwa auch. iPhone SE.
Dings. Hast du das noch? Macht einen guten Eindruck. Also könnte man vorstellen, dass es noch, vor allem einen guten Akku hat, oder? Weißt, wenn es nur 60 Hz hat.
Ja.
Und Full HD, oder?
Ja.
Ja, und auch der Magic Eraser, weißt du, wo du so Sachen im Hintergrund rauslöschen, weißt, Personen und so. Mm-hmm. Hey, übrigens, ich habe den noch nie gebraucht.
Ja, sorry, du machst auch nicht einfach. Du weißt ja, wenn du Fotos machst, bitte stellst dich einfach nicht so blöd an.
Hey, ich brauche das wirklich nie im Fall. Ja, aber jedenfalls, jetzt kannst du neu auch Objekte einfärben. Mm-hmm. Also hast du im Bild hat es da so einen Kühltruhe.
Ah, und so. Sie macht aus dieser giftgrünen Kühltruhe eine beige Kühltruhe.
Ich check nicht, warum sollte ich das wollen. Ja, ist ja gleich. Gut, offenbar ist da bei den Googler ist da der Bedarf an dem. Ich schaue mal rasch in dem Ding. Ah, schau jetzt da. Das, kommt, dann gehen wir weiter zum Pixel 7. Mhm. Das habe ich, noch überraschend gefunden, eben, dass sie das wirklich so zeigen. Aber sie haben nicht viel dazu. Sie haben, aber das Design. Sie haben auch wieder weiterhin den Kamera-Bump hinten. Einfach, der ist jetzt irgendwie so aus Aluminium. Und ich habe das Gefühl, er geht. Ich schaue gerade bei meinem. Nein, sieht es aber gleich aus.
Sieht aber ein bisschen massiver aus, oder meine ich das nur?
Es hat. Ich sehe gerade, der hat die Kanten nicht mehr. Aha. Bei mir hat es.
Auf der Seite!
Ja, also wer jetzt das Pixel nicht kennt, jetzt hat hinten halt wirklich so einen Balken, wo die Kamera drunter ist und der steht so ab. Und der Übergang zum Gehäuse. Also klar, es ist ein Teil vom Gehäuse. Aber dort hat es eine Linie dazwischen und jedenfalls die jetzt nicht mehr. Das ist wirklich das Detail, aber gewisse haben ja bemängelt, dass es wie nicht ganz so Premium sei und haben so Sachen hervorgehoben. Und ja, jetzt wirkt es ein bisschen mehr aus einem Guss, also einem Element. Ja, du siehst elegant aus und die Linsen sind wie so ein breites Oval. Hey, das sieht noch schick aus. Ja, und sonst haben sie nicht viel gesagt. Natürlich, der Next-Gen-Tensor wird es haben, bla bla bla. Und ja, dann Pixel Buds Pro, die sind ja auch vor einer Woche, glaube ich, hat es jemand geleakt, dass die wieder kommen. Sind die neuen Pro-Buds von Google. Jetzt haben sie nur die Pixel A im Angebot, ihre 100-Franken, die günstigen. Und die neue wird dann Active Noise Cancelling haben. Hat das so einen Noise Suppression Algorithm? Weil ich meine.
Nein, Noise Cancelling längt nicht, dass wir jetzt Noise Suppression jetzt machen.
Ja, ja, wo halt. Ja, wo einfach die Grüße mit den Mikrofonen haben ja viele, die dann einfach das besser rausfiltern können und so. Das, ja. Gut, das wird man sehen. Bis jetzt, glaube ich, der Transparency Mode wird es natürlich auch haben. Du schlussendlich hat es einfach all die Top-Features, die jetzt irgendwie die Top-Buds haben. Also was gehört zu dem dazu? Spatial Audio, das räumliche Zeugs. Das kommt dann aber erst später. Und einfach bei Produkten, die es unterstützt. Und sie können auch das switchen. Weißt du, kennst du von den Earbuds, wie heisst es? Die von Apple.
Von Apple, ja.
Die von Apple. Alle, ich nehme die Antworten. mit denen kannst du eben auch vom iPhone zum iPad, zum Mac kannst wechseln. Also hast du gecheckt, wenn du bei einem anderen Gerät weiterhörst. Offenbar habe ich da nachher aber gelesen, das sei auch so ein bisschen Hit and Miss.
Okay.
Und jedenfalls, die Pixel Buds unterstützen das jetzt auch. Darum, die bin ich. Sie haben natürlich auch gesagt, bei kompatiblen Geräten haben einfach aufgezählt, Phone, Laptop, Tablet und so. Darum bin ich noch gespannt, wie das mit einem Windows-Gerät, wenn. Also, aber offenbar müsste es funktionieren. 200 Stutz, also Dollar, 28. Juli kommen die. Ah, Akku noch recht easy, also 11 Stunden und 7 Stunden mit Active Noise Cancelling auf einer Ladung. Okay. Das ist echt noch, habe ich gemeint, das ist noch eine gute Zahl. Ja. Und 4 Farben. So rot, komisches Gel, schwarz und was kann ich. Ja, bin ich gespannt. Sind wir da schon durch? Die Watch haben wir schon gehabt.
Jetzt mal, das Tablet ist im Film schon gekommen. Und.
Ja, das Tablet ist schon gekommen. Die haben es wirklich, sie haben es nur gezeigt. Und ich finde, ich kann mal zurückspulen, für die, was schauen. Ich finde, es hat... Das hat ein Scheiß
ausgesehen. Weiter vorne. Nein, nicht so. Andere Seite. Recht.
Es hat relativ gross ausgesehen.
Ja.
Es hat relativ gross ausgesehen. Aber klar, man hat natürlich keinen Vergleich. Es hat nur wirklich so einen Mini-Trailer gezeigt. Da raus habe ich jetzt mehr genommen. Jetzt haben sie wirklich wieder das ganze Ding komplett. Ihr Produktsortiment.
Einmal komplett durch.
Ja, aber ausgesehen, es ist wirklich wie ein Galaxy Tab, ein älteres, finde ich. Also es hat ja irgendwie, der Rand sieht etwa 1 cm dick aus, also der Bezel, oder? Weiß ich nicht.
Und auch recht tief, habe ich das Gefühl. Nicht so flach, nicht so thin.
Aber gut, also da kann ich mir schon noch gut vorstellen, dass es dann anders wird aussehen, weil das ist ja doch noch weit weg. Und das Letzte, was ich noch interessant fand, das ist eben am Anfang gekommen, das ist so im Video, glaube ich, gar nicht drin. Hey, aber die Google Glass, das sind wieder vorgekommen.
Aha, was?
Und sie haben in dem Fall noch eine recht geile Demo gezeigt, wo jemand, wo sich zwei unterhalten und jemand davon hat die Brille an und dann tut es wie live transkribieren und das zeigt dann so AR-mässig.
Huere crazy.
Also das ist wirklich, genau da.
Da AR-Glas.
Ja. Das habe ich also schon ziemlich abgefahren gefunden. Also du kannst wirklich mit einem quatschen und es zeigt dir dann den Text sozusagen hast du vor dir, oder? Während er redet.
Also der Text, wo du redest oder tut das?
Nein, natürlich nicht. Sorry, der wo in der Fremdsprache mit dir redet, oder?
Ja. Und dann tut es dir übersetzen live und du siehst es dann auf Deutsch oder auf was auch immer deine Sprache dann ist.
Ja, genau. Und sogar mit Gebärdensprache zeigt, das kannst du offenbar lesen. Und weißt, logisch, jetzt könnt ihr Kopfhörer zum Teil auch schon transkribieren und es dir mit dem Audio wiedergeben. Ist einfach vielleicht ein bisschen einfacher, kann ich mir vorstellen, wenn du einfach Brille nachhast.
Funktioniert, ist das grossartig. Das ist ja wahnsinnig. Es gibt ja fast keine Sprachbarriere mehr, außer in der Schweiz, aber mit Schweizerdeutsch.
Ja. Ah, der Jan hat gesagt, Schweizerdeutsch sei auch irgendwo auftaucht bei den neuen Sprachen.
Ah ja? Was?
Ich habe es kurz geschaut, im Google Translate ist es nicht drin gewesen.
Ja.
Aber er hat gesagt, er hat das gesehen.
Dass Schweizerdeutsch, dass Google endlich anerkennt, dass Schweizerdeutsch auch eine Sprache ist und dass Schweizerdeutsch vor allem nicht holländisch ist.
Ja, irgendwie so.
Das sind grossartige Nachrichten. Warum haben wir nicht mit dem angefangen?
Das sind die biggest News.
Herzlich willkommen zum Digitech Podcast. Unsere News heute. Google anerkennt Schweiz.
Genau. Ja. Nein, ich habe es noch easy gefunden. Klar, ist jetzt eben die Überraschung, sind, dass das Pixel 7 schon zeigt und das Tablet. Aber mein interessanter, was ich davon mitgenommen habe, ist mehr einfach, dass sie so in Tablet wieder sehr investieren. Also eben, einerseits mit dem Android 13, wo du gesehen hast, dass es jetzt viel mehr ausgelegt ist von zwei Screens. Sie haben natürlich diverse, weißt du, von ihren Apps zeigt, Google Maps und Foti und so, wo jetzt viel besser funktioniert mit zwei Screens oder mit grossen Screens. Ja, das ist sicher nice. Witzig, dass sie noch, ich weiß nicht, wenn haben sie ihr Motorola Xoom oder so, oder Zoom, einfach ihr erstes Tablet mit Motorola, das erste Android-Tablet gewesen, das ist gefühlt schon 10 Jahre her und jetzt findet man so, doch, stimmt, das ist doch, die Tablets sind eigentlich doch noch
gut. Doch, eigentlich hätte man das vielleicht nicht nur Apple sollen überlassen. So,
hätte ja einfach können weitermachen. Es sollte einfach irgendwie so 4 Jahre durchstrecken. Aber ja, gut. Ja. Nein, und genau. Natürlich nichts wie der Schweiz, oder? Also die Produkte, die es bis jetzt angekündigt haben, sind wieder so 13 Länder, alle umliegenden, außer die Schweiz selber. Same.
Ja.
Mal schauen, ob sich das ändert.
Irgendwie müssen wir das wieder importieren oder whatever. Irgendwelche.
Das ist wirklich
nicht Tag und Nacht, also. Nein, Nachtaktionen. Ja, Nacht und Nebel. Ja,
aber komm, wir bleiben gerade bei Lausig. Yes. Nein.
Lausig. EA. FIFA.
Sieh euch dann, was zuerst wolltest du sagen. Ja, es ist offiziell. Man hat es auch schon lange davon geredet. Jetzt ist offiziell FIFA, also das Game, wird ab nächstes Jahr EA Sports FC heißen.
Was?
FC. Ja. Verdammt. Ja. EA Sports FC.
FC.
Ja. Wie lang, was sagst du, wie lange werden die Leute immer noch FIFA sagen?
Lang. wobei, wer weiß? Ich glaube, weißt du noch PES? Pro Evolution Soccer.
Yeah.
Das heisst jetzt ja neu auch eFootball. Seit ein paar Jahren jetzt, oder seit einem Jahr, oder zwei Jahren, irgendwie seitdem so Free-to-Play, glaube ich, sogar umgestellt haben. Ich bin gerade fett auf dünnen Mies. Ich hätte gerade alles, ich habe das nicht.
Doch.
Aber ich habe schon lange mit Leuten von PS reden gehört. Also das hat es auch schon mehr oder weniger auf eFootball umgestellt. Wer weiß?
Meinst du nicht, dort redet niemand mehr davon, weil die einfach sich selber dort das Grab geschaufelt haben? Das ist ja katastrophal angekommen.
Ja, ja.
Darum redet niemand mehr davon, weil es einfach. Das gibt es nicht mehr.
Auch das ist möglich. Auch das ist sehr möglich. Also, ich würde sicher lange FIFA noch FIFA sagen, aber wenn nach der. Weißt du, jetzt sagst du vielleicht FIFA 22, das nächste, wo noch wieder rauskommt, FIFA 23. Aber wenn nachher immer vermarktet wird, EA Sports, whatever, werden die dann noch sagen, schau, neue FIFA 24 und dann das FIFA 25, oder?
Es sagt sich einfach auch besser,
ja,
oder?
Ja, eigentlich
das
schon,
FIFA. Ja. Einmal gut, das ist jetzt wieder aber mehr, oder?
Das neue du, ich weiss EA nicht, EA Sports FC geht so gar nicht flüssig über die Lippen, ich weiss es nicht. Aber ich glaube, wir unterschätzen vielleicht sogar, wie schnell wir uns dann doch werden anpassen und dann nicht mehr von FIFA. Spätestens weißt du, wenn es FIFA 24 gar nicht gibt.
Also weißt du,
FIFA 24 kommt nächsten Monat, sondern sagst du einfach EA Sports.
Also weißt, ich glaube, es wird aber keine Rolle spielen. Ja. Also einfach, zum das vielleicht auch mal kurz vorweg. Ich bin überzeugt, es spielt null Rolle. Also, dann laufen die Leute halt, die keine Ahnung haben, laufen halt in GameStop, wo auch immer, und sagen, hey, ich will das FIFA. Und dann gibt er das. Ja. Dann gibt er halt, keine Ahnung, vielleicht wird es dann mal wieder ein FIFA geben. Von jemand anderem, ein Geschissnigeres. Das glaube ich so dann auch nicht, aber who knows. Vielleicht mal zu den Gründen, dass, weil man hat lange von denen geredet. Jetzt ist einfach das Ende von dem 10-Jahres-Deal, wo EA mit FIFA hatte. Mhm. Sie haben, das hat New York Times hat das Ding aufgedeckt, dass sie dann, zumindest in den letzten Jahren, guter Deal, dann müsste immer gleich sein, zwar der Betrag. Ich weiß es nicht, aber das sind 150 Millionen US-Dollar pro Jahr gewesen, für die Lizenz. Und Das habe ich aber auch gar nicht geschnallt. Ich habe dann auch gedacht, ja, jetzt haben sie den Deal nicht mehr, aber haben sie die Lizenzen ja nicht mehr. Das ist eben noch speziell. Die haben etwa 300 andere Lizenzen und das sind eigentlich all die wichtigen. Mit der Champions League, UEFA und so. Und sie all die Spielernamen, die Bilder, all das Zeug, das ist gar nicht drin. Ja. In dieser FIFA-Lizenz. Das ist nur das verdammte Logo, der Name und die Fußball-WM.
Genau.
Verreckst! Verreckst! Hey, ja. Ich meine, ja gut. Und sie haben, die FIFA wollte offenbar nie das Doppelte wollen. Zwischen 250 oder 300 Millionen haben sie gar wollen. Mhm. Offenbar.
Pro Jahr. Und das pro Jahr.
Ja, pro Jahr.
Pro Jahr. Genau. Also einfach eine fucking huge Summe, einfach nur um den Namen haben. Und WM. Und ihr habt dann auch gesagt, ja, look, der Name ist das eine. Der Name ist natürlich das, was wirklich zahlt. Die WM ist nur einmal alle vier Jahre wichtig. Die anderen drei Jahre ist das eh nicht drin. Oder gibt es eh keine WM. Das ist nicht wichtig. Also, was FIFA, was die EA effektiv verliert für die 150 Millionen pro Jahr, ist einfach der Name. Und wie du sagst, all die anderen Lizenzen, Gesichter, Trikots, Stadien, das verwaltet dort FIFA. Das wird über x verschiedene, das teils Club selber, teils über die Agenturen und so weiter. Das ist offenbar auch sehr, sehr ein unübersichtlicher Dschungel, wie das mit diesen Lizenzen läuft. Sofort, zum Beispiel, ich weiss jetzt gerade, halt, weil ich AC Milan-Fan bin, dass AC Milan mit seine exklusive Lizenz mit EA aufgelöst hat. Das heisst, Milan darf wieder mit anderen in andere Fußballspiele vorkommen. Es geht nur um die Exklusivität. Das ist aufgelöst worden. Aber wird weiterhin ganz normal im Game sein, wie immer. Aber zum Beispiel Juventus oder also Juventus Turin hat zum Beispiel hat mit eFootball oder wie das jetzt heisst, ein Deal. Und sie sind jetzt zum Beispiel nur als Piemonte FC im Game. und nicht als Juventus. Und das ist halt wirklich. Und eben die einen Spieler oder die Schweizer Nazi ist irgendwie immer noch nicht im Game drin. Also die Spieler schon, aber das Trikot von der Schweizer Nazi ist irgendein so richtig billiges Nachgemachtes mit einem Schweizer Kreuz irgendwo, aber ohne. Also nicht das richtige Trikot. Yeah. Also ist wirklich. Und die einen Spieler werden nie ein Gameface haben, weil die Spieler sich irgendwie dagegen wehren oder was weiß ich. Es ist ein völliger Dschungel. Wer wie wo was darf machen und wer nicht. Oder? Also es ist. Das ist ein ganz anderes Geschichte und hat alles nichts mit der FIFA selbst zu tun.
Ja, und das andere war auch noch, wo sie sich nicht einig waren, dass eben EA hätte gerne mit dem FIFA-Namen mehr gemacht. Das ist irgendwie mehr Mobile Games oder einfach andere Spielvariationen und so, oder? Um natürlich noch ein abkassieren. Und da FIFA auch nicht wollen, die nur wollen, dass sie da weiterhin den normalen 11 gegen 11 Modus beibehalten, oder? Mhm. Und jetzt sagt EA, jetzt ist geil, jetzt können wir endlich viel kreativer sein und NFTs machen. Super, oder? Geil. Gerade mit dem einfach. Einfach gerade mal da die Fans holen. NFTs, jawohl, haben alle Fragen. Ja, gut. Ja, jedenfalls, das wird das letzte sein. FIFA 23 wird es heissen und ab nächstem wird dann der neue Name sein. Ja. So ist das.
Ja, absolut.
Ja. Absolut. Gut. Also komm.
Next.
Dann machen wir doch weiter mit anderen lustigen Sachen. Mm. Und ich hab geschaut. Belle, also B-E-L-L-E, ist ein japanischer Anime. Sag ich mal doch, das stimmt. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe bei Polygon oder irgendwo habe ich davon gelesen. Mm. Und der hat einfach mega interessant tönt, so ein bisschen eine Neuinterpretation von dem Disney-Film, wo ich immer noch nie gesehen habe, weder die Real-Life-Sachen, ich kenne sie.
Also ich nehme mal an von Beauty and the Beast, oder von was?
Genau, Die Schöne und das Beast. Ja. Und ich weiss vage, um was es geht. Jedenfalls da, der spielt Zeit sagen sie nicht. Aber er wird sicher leicht in der Zukunft spielen. Tut eigentlich so ein recht interessantes neues Internet, Metaverse vermutlich, abbilden, wo alle mit ihren crazy Avatar da drin sind. Und sie ist halt auch so ein bisschen, wie soll man sagen, so ein das Lämmli, so die Scheuche und wird dann, wenn du dort reingehst in das Metaverse, weißt du, hast dann irgendwelche komischen Dinge, wo du deine biometrische Blablabla umwandelt und du wirst dann
zum Super Saiyan.
Ich weiß nicht, ob du es customizen könntest, aber es tut dich dann einfach transformieren in eine Person da drin, oder? Das heisst, wenn du irgendwie ein kleiner Giftzwerg bist, eigentlich in deinem Inneren. Also in deinem Fall wäre das ja so.
Ja, richtig, richtig. Nein.
Dann bist du dort noch ein kleiner Giftzwerg.
Wäre Brad Pitt dort drin. Nein, der Tom hat mal gesagt, Moment, Ryan Gosling. Ich habe Ähnlichkeiten mit dem Ryan Gosling. Ich habe jetzt leider meine Haare nicht gemacht für die, die das Video schauen. Eigentlich ist das mein Anspruch jeden Tag.
Das ist auch ein backhanded Compliment. Da hätte ich so ein mega komisches, verzogenes Gesicht.
Was soll ich tun?
Egal.
Anyway, Belle.
Sie ist natürlich dann die Schöne, oder? Und dann in dem Internet oder was auch immer, wo es dann rumschwebt, dann. Ich finde, es hat es noch gut. Das heißt, das ganze Interagieren von den, sie ist ja irgendwie eine Highschool-Schülerin, was auch immer, und von den verschiedenen Personen, die alle in dem Internet sind, das Verhalten von denen, finde ich, ist relativ glaubhaft dargestellt, irgendwie, in den meisten Fällen. Auch weißt, die Kultur im Internet, oder wie man einfach irgendetwas trasht oder etwas mega uhyped und so. Und, weißt, dann geht sie in das Internet und sie hat eben in echt hat sie so wie ihre Stimme verloren durch so ein tragisches Erlebnis. Und dort findet sie dann wieder die Stimme und dann singt sie dort und dann die meisten. Und du findest, ah, geil, jetzt kommt ein gutes Lied und alle finden sich, super. Aber alle sind so, ey, Alti, was bist du ruhig, Mann? Was singst du da einfach, ey? So ein Scheiß, ist schon lustig. Und ich gedacht, ja, genau so wär's, Mann. Die Leute werden einfach am Trollen, Mann. So wär's, so ist das Internet, oder? Und, aber natürlich wird es ein gigantischer Hype und so. Und dann kommt dann auch das Beast und dann gibt es dort wie so die selbsternannte Internetpolizei, weil es gibt eben eigentlich keine, das ist wie so selbstverwaltet und die tun dann amigs dein wahre Ich könnte enthüllen, oder? Also sozusagen deine Identität könnte enthüllen, okay. Und die werden natürlich wissen, wer das Beast ist. Und und sie befreundet sich dann mit dem und es ist eigentlich wirklich nur eine interessante Geschichte, wo sich dann da raus ergibt. Mit wirklich geilen Bildern auch, wie das Internet dargestellt ist, wirklich so farbenfroh und ein schöner Stil. Also der Regisseur ist der Mamoru Hosoda und der hätte scheinbar das wandelnde Schloss mal so die Regie führen. Also ist schon von Studio Ghibli. Ja. Das war schon dann am Laufen gewesen, aber sie haben sich dann irgendwie zerstritten und er hat es dann nicht gemacht. Aber ich finde, du den Stil erkennst auch ein bisschen. Ja. Also die Ähnlichkeit beziehungsweise, oder? Es hat schon eine Ähnlichkeit mit denen. Also wirklich, ich habe es einfach gegen Schluss so ein bisschen, ich kann mir dann irgendwie von der Trailer so ein bisschen mehr Blade Runner-mässig, weißt du, noch so ein bisschen mehr Cyberpunkig vorgestellt, als er dann war. Und ist halt dann doch auch die Schöne und das Biest. Schnulzig ist er dann nicht, aber insgesamt interessant, auch visuell, aber gegen Schluss hat es auch ein bisschen zweifelhafte, auch erwachsene Bilder, wo gewisse Sachen, und du findest so, warum geht sie jetzt da alleine? Also, da hat sich Erwachsene. Hallo? Das macht einfach keinen Sinn. Was sind die für Menschen? Aber ja, ist okay. Okay, gut, Film, mach weiter. Ja, gut. Sehr weird zum Teil. Aber so alles in allem, recht interessant. Also, ein gutes Bild aufs Internet auch irgendwie. Also. Ja. Und lustig, das Kreuz mit den Schönen und das Biest. Also,
ja, das ist eine geile Idee. Ist, übrigens, Disney's Beauty and the Beast basiert auf französischen Volksmärchen, wenn es mir recht ist. Ja. Also es ist nicht irgendwie Disney Origin oder so. Aber für die, die es wollen, für Disney Suckers da draußen wie ich, die Beauty and the Beast, der Zeichentrickfilm, ist der erste und bis heute, glaube ich, einzige Film, der jemals in der Kategorie Oscar beste Film nominiert war und nicht beste Zeichentrickfilm. Ah. Also effektiv eine coole Vorlage. Auch, um sich daran inspirieren. Mhm. Aber ich habe auch viel Gutes gehört von Bell. Wo läuft der?
Ich habe ihn wieder gemietet.
Gemietet, okay. Also, Video on demand.
Ja, aber ich weiss eben wieder nicht, ob es ihn schon in der Schweiz zu mieten gibt oder erst in den USA.
Okay.
Aber ja. Und ich habe übrigens noch gesehen, dass irgendwas, also der ist auch, glaube ich, co-produziert mit Ihnen in Frankreich. Also, ja. Vermutlich, weil du sogar gesagt hast, die Geschichte kommt ja ursprünglich. Disney ist die, die man kennt, aber
ich schaue jetzt gerade schnell, du schnell ein bisschen weiter.
Ja, ich habe irgendwas aus Paris, das ist nämlich auch am Anfang. Ist nämlich auch am Anfang irgendwo gestanden, aber nein, wirklich, also den kann ich sehr empfehlen. Also der läuft auch erst seit dem Jahr. Ja. Also ich glaube, in Japan ist er letztes Jahr im Kino angelaufen und bei uns halt das Jahr.
Bell, genau, du sagst es, 2021 ist bei uns. Ja. Ich glaube, bei uns läuft tatsächlich, ich sehe da am besten Preis. Nein, ist tatsächlich. Ich sehe noch nichts in der Schweiz, dass er da irgendwo verfügbar wäre. Also ich glaube, ohne VPN und sonst irgendetwas.
Okay.
Oder, ihr wisst ja selber, wie ihr die Filme sonst bekommt.
ihr wisst, wie man zu Filmen kommt. Richtig. Ich schaue jetzt gerade an. Stimmt, da in dieser anderen App, da würdest du es nämlich normalerweise auch auflisten. Mhm. Du hast recht. Gut, ja. Also, und das Zweite, dort haben wir einfach gefunden, wir können wie noch so eine abschliessende Besprechung machen, weil der Luca hat es ja schon gemacht. Moon Knight, ich bin noch geschummt, dass es nur 6 Folgen sind, das ist echt wenig. Aber,
wie der Simon letzte Woche gesagt hat, die perfekte Länge für eine Serie.
Genau, würde er jetzt wieder reingrätschen. Einfach die Disney Plus Serie über den, wieder halt einen Marvel-Held ausgegraben hat, den vorher niemand kennt, aus den Super Nerds. Ja. Du hast den sicher auch nicht gekannt, oder?
Ich habe den vorher nicht gekannt. Als ich das erste Mal gelesen habe, dass der Oscar Isaac die Hauptrolle wird übernehmen, das ist auch schon 2,5-3 Jahre her, habe ich dann mich angefangen, in die Lore einlesen. Es ist jetzt auch nicht gewaltig gross, also es gibt ihn zwar schon recht lange, den Moon Knight als Figur, ich glaube, in den auch so 60er, 70er, 80er, irgendwo dort umeinander ist er mal eingeführt worden in einem Comic, aber so wirklich so ein Moon Knight Run, weißt du, wo du wirklich Comic Moon Knight hast und nicht einfach den Moon Knight, der irgendwo als Figur bei einem anderen vorkommt. Ist wirklich erst so in den 2010er, 15er Jahren sind so die zwei grossen Runs rausgekommen. Der Jeff Lemire Run ist der, der sich die Serie sehr daran inspiriert. Ich würde auch gerne noch schnell an dieser Stelle sagen, ich glaube, wir können fast nicht spoilern, wenn wir jetzt ein abschliessende Dings, weil wir haben ja schon mal vorher darüber geredet, ich glaube, jetzt werden wir einfach ins Spoiler-Territorium ein bisschen reinkommen. Für die, die es noch nicht gesehen haben, überspringen den Part am besten.
Genau, ich vertag das noch, dass wir Moon Knight Spoiler.
Ja. Ich schaue sie da genau, noch. Für die, das vielleicht nachher das noch sehen. Aber
wir dürfen jetzt nicht alles verraten, damit wir es nicht zu eng können, kann man einfach nicht drüber reden. Aber jetzt mal dein Gesamteindruck,
wie ist das? Ich habe ihn richtig geil gefunden. Ist sicher eine von meinen Top 3 Marvel-Serien gewesen. Vielleicht sogar meine Lieblings- bis jetzt vor, und für die meinen Geschmack in Frage wollen stellen, die anderen zwei sind Loki und WandaVision. Also machen aus dem, was er
will.
Für die, die beschissen gefunden haben, wissen ihr, was mein Standort ist. Aber ich habe Moon Knight wirklich extrem geil gefunden. Ich glaube, ein Grund, warum ich ihn auch so geil gefunden habe, ist tatsächlich der Schauspieler Oscar Isaac. Er spielt ja eigentlich zwei, beziehungsweise, wie wir wissen, sogar drei Rolle in einem. Die dritte ist halt erst ganz zum Schluss enthüllt worden. Wer Comics aber kennt, ist überhaupt kein bisschen überrascht worden. Für die anderen ist es natürlich ein riesen What the fuck. Ist es ein What the fuck Ending gewesen. Und was mich wirklich immer wieder einfach verbessert hat, ist, wie er zwischen die Rollen hat können hin und her gumpen. Auf eine Art und Weise, dass ich teils wirklich der Suspension of Disbelief, dass du nicht die gleiche Person in zwei Rollen anschaust. Und ich habe wirklich, als ob ich zwei Schauspieler hätte, wo zwei komplett unterschiedliche Rollen spielen und auch immer wieder miteinander interagieren und Dialoge haben. Und ich habe kein einziges Mal gedacht, das ist ja zweimal der Oscar Isaac, sondern ich habe wirklich nur selten zwischendurch so, stimmt, das ist ja, ich vergesse immer wieder, ich habe das Gefühl, das sind zwei unterschiedliche Schauspieler. Ich bin so weggeblasen von der
Person. Das ist so lustig, ich habe das, also er ist auch mein Highlight gewesen. Mhm. Ich habe es insgesamt gut gefunden, mich hat es nicht so umgehauen. Mhm. Aber N habe ich sehr gut gefunden, also das ist, er ist schon der Hauptgrund, dass ich es überhaupt geschaut habe und auch fertig geschaut habe. Mhm. Und mir ist eben immer so aufgefallen, dass es eben der gleiche ist, weil es ist ja immer so extrem so geschnitten worden, dass du, wenn sie jetzt Zweite sind, du hast nicht immer einen gesehen. Mhm. Die Kamera ist immer meistens in der Ding, siehst du den, in der anderen den. Und das ist so, mir ist es einfach so aufgefallen, weil du würdest die Szene nicht so filmen, wenn es zwei Schauspieler wären. Mhm. Das machst du nicht so, oder? Du zeigst dann mehr beide gleichzeitig, oder? Und da hat es zum Teil auch Szenen gehabt, wo man sie dann beide sieht.
Ja.
Und dann ist mir dann richtig aufgefallen, oder? Weil dann so, schau jetzt siehst du mal, beide schauen in die Kamera. Dann ist es richtig auffällig gewesen. Ich finde es noch schwierig im Fall, weil ich habe irgendwie, mich hast du noch gesagt, du hast auch gesagt, du hast die erste und die vierte best gefunden. Ja. Also jetzt, wo auch nur die gelaufen sind. Ja. Und eben die Story, habe ich eigentlich gefunden, hat irgendwie mehr Potenzial gehabt. Aber ich weiß nicht so recht, wie sie es hätten machen sollen. Ich glaube, für mich hätte es ein bisschen dann gleich noch ernster können sein. Mir ist irgendwo... weiß auch nicht, weißt du, der Mami ist für mich... Mhm. Die Mumie, oder, der ist ja du dort auch noch als Beispiel beizogen. Mhm. Logisch ist er mit Pyramiden und es hat auch sehr viele Ähnlichkeiten. Aber der hat für mich irgendwie so ein kohärenteren oder so ein... das ist mich mehr aus einem Guss gekommen. Ja. Also das ist mich so ein lustiger Abenteuerfilm. Mhm. Also fertig. Das Anfang, das Ende und das passt alles zusammen, sieht ein gleich aus. Und das ist mich so irgendwie, es hat nicht alles mich gleich gut zusammengepasst. Ich habe immer wieder irgendwie Höhepunkte und dann wieder so, okay, er ist nie schlecht gewesen, mhm. aber einfach so, das Nilpferd-Gott habe ich lustig gefunden, aber dann auch so, irgendwie ist das fast so ein bisschen,
zu
das macht wieder so ein bisschen Blödel, mhm. oder? Und irgendwie, dann nachher in der Psychiatrie, ist war ein Psycho gewesen, mhm. aber sie haben dann nicht, sie sind dann gleich nicht ganz dort hingegangen, mhm. oder? Ich habe das,
ja, ja.
Aber keine Ahnung, vielleicht hat das Alt-Rating gestoppt oder Disney oder einfach so, ich habe nämlich das Gefühl gehabt, wenn es jetzt kein Disney-Film gewesen wäre, hätte er vielleicht noch ein bisschen
ja, aber das stimmt.
Erwachsener sein, ich weiß,
fast also das ist jeden Fall, auf jeden Fall so. Wenn du wirklich die Vorlage als Vergleich nimmst, die ist natürlich noch viel brutaler und düsterer und dann hast du noch mehr Blut okay. und noch mehr. Also das ist dann relativ erwachsene Serie, Moon Knight. Das ist wirklich nicht so Kinder, Pipifax und ein bisschen bunte Leute in Kostüm. Okay. Die ist dann relativ düster, vor allem... das ist eine der grossen Änderungen, die ich auch in der ersten Kritik schon gesagt habe, die vom Mr. Knight. Also dann, wenn er wirklich einen Anzug anhat, den weissen Anzug, ist er in den Comics, in dieser Person, mehr John Wick-Style. Also er ist unfassbar brutal und richtig effizient. Jede Bewegung und weißt du, zack, Handgelenk mal schnell umdrehen. Die Waffe also schnell.
Also der Lieb von diesen zwei.
Ja, der Lieb. Sozusagen. Das, was jetzt da in der Serie mehr, ich sag mal, Deadpool-Style war, so ein bisschen so lustig und haha und Kasperli und zwischendurch dann gleich fighten, ist in den Comics wirklich eher so John Wick mit Maske, oder? Ah, also wirklich hart. Und ab, nimmt er irgendwie einem, keine Ahnung, nimmt er die Waffe und tut sie einem in den Kopf, ins Auge innenrammen, nimmt den Schaft, schmeißt sie am anderen in den Hals in und was weiß ich. Oder irgendwie so ins Kini und innen, dass er die Zunge noch mitnimmt und so. Also richtig. ist recht heftig. Also die Comics sind recht heftig. Und wenn das natürlich auch ein bisschen die Erwartungshaltung ist, dann ist natürlich, merkst du halt einfach bei Marvel, auch im Kino aber, oder? Also auch wenn ich jetzt, egal was du nimmst. Ist alles
aber schlussendlich, das habe ich ja gar nicht gewusst. Ich habe das gar nicht gewusst irgendwie. Ja. Und irgendwie das...
trotzdem das Gefühl gehabt, so, interessant irgendwie. Hätte man noch mehr können.
Nein, ich habe einfach das Gefühl, das wäre geil, noch geil gewesen. Aber lustig, dass das so ist.
Ist tatsächlich so. Und als Moon Knight selber ist er dann mehr wirklich so der Batman auf FSK 16 oder so. Dann ist er einfach...
Ja, genau.
Dann ist er nicht subtil, dann ist er nicht, dann ist er nicht so Martial Arts Skills, sondern dann ist wirklich einfach rohe Wut. Einfach bam, bam, bam und... die Gegner auseinandernehmen. Das ist halt schon eine sehr erwachsene Comics. Ich habe es aber wirklich halt jetzt gleich, weil ich habe halt einfach gewusst, ja, es ist auf Disney Plus, es ist Marvel, im Kino ist Marvel auch im FSK 12. Es ist, ich habe schon den Fehler gemacht, bei Doctor Strange 2 ein bisschen auf mehr zu hoffen als FSK 12 Horror und das natürlich nicht bekommen. Hätte ich auch können besser wissen können. Da habe ich das wie irgendwie von Anfang an ein bisschen ausblendet. Ich habe gewusst, es wird niemals so weit gehen wie die Comics und umso mehr bin ich froh gewesen, hat mir aber am Charakter selber sehr, sehr viel Tiefe gegeben. Also es ist nicht einfach, das ist auch eine Kritik, die viele Leute gefunden haben. Es hat wenig Moon Knight Action drin tatsächlich. Also er ist meistens er selber irgendwo, also du siehst ihn selten im Kostüm geil wie Fights haben. So. Das haben die Leute halt nicht so geil, die einen nicht so geil gefunden, kann ich absolut verstehen. Willst du Moon Knight sehen und bekommst irgendwie nur 3 von 6 Folgen bekommst du effektiv zu sehen. Aber ich habe das jetzt zum Beispiel sehr schön gefunden, vor allem die 5. Episode, wo die ganze Aufarbeitung von seiner Vergangenheit, die habe ich wirklich recht, die hat mich recht eingefahren. Die haben es auch ein bisschen abgeändert im Vergleich zu den Comics, dass das mit einem Bruder und so weiter war, wo bei einem Unfall ums Leben gekommen ist und die Mutter hat ihm dafür die Schuld gegeben, das ganze Leben lang. Und dann richtig, das ist ja wirklich Mental Abuse und auch physisch, oder? Also das ist ja wirklich, und das hat, finde ich, hat Serie für einen, also ich glaube, Kinder, die das schauen, für sie ist die Folge nichts, oder? Und das habe ich dort ist Marvel sehr weit gegangen in dieser Art von wirklich psychischer Vergewaltigung sozusagen, die. Das habe ich mutig gefunden, das habe ich gut und geil gefunden. Es hat auch seinen Charakter wirklich noch mehr Tiefe gegeben. Und ja, eben, also das ist etwas, was ich jetzt nicht unbedingt erwartet hätte, wo ich wirklich sehr, sehr viel Bewunderung dafür habe, dass man das in einer Marvel-Serie dann auch nochmal sieht. Ja, nein, ich bin wirklich recht hin und weg. Und die letzte Folge ist dann wieder wirklich am klassischsten Marvel gewesen. So, jetzt hast 5 Folgen lang auf den Moment gewartet, wo jetzt endlich mal einfach rebelt und Action und Zeugs. Und
aber ich habe es im Fall auch dort gefunden, es ist gar nicht so, es ist ja nicht so viel gewesen. Also weißt, es ist nicht irgendwie, es ist nicht, keine Ahnung, 20 Minuten Action
gewesen. Oh, ich habe schon so den Eindruck.
Ich denke, wenn du es nochmal durchschaust, weil ich habe das Gefühl, es ist irgendwie... Also
zuerst die zwei, die Götter, die
fighten. 5 Minuten oder so.
Was, sorry, du mal.
Eben, aber ist, ich habe das Gefühl, es war 5 Minuten, haben die, ist die gesamte Action gewesen.
Okay.
Ich könnte mich jetzt täuschen. Ja. Vielleicht ist es mir so kurz vorgekommen, wäre dann wieder etwas Gutes. Ich habe es eigentlich nur cool gefunden, weil ich finde grosse Monsterfights immer lustig. Und ich habe auch den Eindruck gehabt, es hat angefangen, es sind ein bisschen geprügelt und dann ist es fertig gewesen. Und ich so, ja, ist gut, das ist irgendwie nicht in die Länge gezogen. Ja. Weißt du, wirklich, sonst ist ja Amix, klar, die gehen ja nur halb. Gehen
die
nur halb?
Nein, also die letzte Folge war 44 Minuten gewesen und sonst sind es einmal 50 Minuten plus minus gewesen.
Okay, ja gut, aber gleich. Es ist kein 2,5-Stunden Film, wo nach einer halben Stunde Action-Szene kommt, dann passt es sehr gut rein. Jo.
Ja.
Nein,
ja.
Also. Keine Ahnung, wie das... ja gut, mal, kann man auch wieder gut weitermachen.
Kann man sehr
aber
gut
keine Ahnung,
weitermachen.
Wie der gelaufen ist.
Aber die Frage ist, wie? Also sie haben bei den Golden Globes, glaube ich, oder wie heissen die, die Awards, oder sind Emmys? Ich weiß es gar nicht. Die für unsere Awards so haben es in der Kategorie Limited Series Moon Knight eingereicht, genauso wie... welche Standard war? Nochmal eine, jetzt kommen wir noch gerade in den Sinn. Das heisst jedenfalls, Limited Series heisst, es ist eine Staffel und dann ist es fertig. Es gibt nicht 6 Staffeln davon, darum gibt es die Kategorie Limited Series. Und dort haben sie jetzt Moon Knight eingereicht. Es würde in dem Sinne eigentlich eine Bestätigung sein, dass es keine zweite Staffel wird geben. Aber so wie die erste Staffel jetzt geendet hat, kann man fast nicht vorstellen, dass es keine zweite geben kann. Also da muss er fast mehr kommen. Vor allem, ich glaube, allgemein, also im Großen und Ganzen, ist die Reaktion auf die Serie sehr gut gewesen. Ich glaube, die Leute haben wirklich den Charakter mega gerne und wollen unbedingt noch viel, viel mehr davon, vor allem mehr Action. Und also wenn die Leute das wollen, wird Disney ihnen das auch geben. Das kann ich mir keinen Zweifel.
Ja, also komm, ich sehe, es wird wieder eine lange Folge. Die Leute haben ja gesagt, wir sollen längere Folgen machen. Das war auch eines von Nummer 1 Feedback. Jetzt ist, wir machen das extra. Genau, weil ich habe nämlich noch, ich habe ja auch noch, was ich da nicht vorenthalten. Das ist eigentlich fast schon filmisch, was ich da gezockt habe. Track to Yomi. Jetzt, genau, du, wenn du es nicht kennst, schau jetzt,
eigentlich
das
nicht.
Schönste. Das ist wieder so ein, also ich aus dem Game Pass, mal wieder...
Game Pass.
Ich habe also wirklich das Gefühl, wir sind gesponsert von denen. Nein, es ist ein... ich überlege gerade, wie du das Spiel am besten beschreibst. So... Also, egal, das Setting ist so Kurosawa, weißt du, der japanische Regisseur, wo all den Namen kennt und fand ich niemanden Film davon gesehen.
Doch, die 7 Samurai, hallo.
Hast du wirklich gesehen?
Ja, da habe ich damals.
Ich habe einen angefangen... Einmal hat er, glaube ich. Aber ich habe nicht fertig geschaut, glaube ich. Es ist visuell wirklich, also finde ich ein... Ich finde, das Game ist total Style over Substance. Es ist mega schön zum Anschauen, wirklich, also traumhaft. Es hat eben das ganze Ding ist, es trieft vor Style, oder? Und du bist ein Samurai, spielt halt in so dem Feudal-Japan. Du bist da irgendein Samurai, der dein Dorf muss beschützen vor Angreifern und schlussendlich Rachefeldzug-Story. Wirklich auch sehr dürftig und so. Ich habe es alles japanisch gespielt, weil es einfach sehr stimmig klingt. Und das Game wechselt eigentlich immer ab zwischen Sidescroller, wo du wirklich von der Seite siehst, wo du einfach dich von links nach rechts oder rechts nach links durchmetzelst und dann ab und zu wechselt die Kamera, dann kannst du ein bisschen freier rumlaufen, bis zum nächsten Punkt wieder. Ja. Und das freie Rumlaufen ist auch nur mal ab und zu mit einem reden und die leuchtenden Sachen einsammeln, wo du nie weißt, was siehst du, wenn du dort stehst. Weißt du, irgendwie, du kannst deine Ausdauer leben und du sammelst dann noch so die Wurfsterne, Pfeilbogen und Knarren kommst du am Schluss gar nicht über, sondern historische. Und von dort die kannst du einfach Verbesserungen sammeln. Und dann ist es wirklich meistens, geht es da durch, okay, muss ich dort durch. Das habe ich zum Teil einfach nervig gefunden, weil es wirklich nicht klar ist, welches ist der Hauptweg.
Ja.
Und dann ist es einfach so, du läufst. Ja. Okay, das ist glaub, doch der Hauptweg, okay, nochmal zurück. Finde ich ein bisschen unnötig, weil es ist ja nur eine Fleissaufgabe. Aber... Das Kampfsystem ist eigentlich auch relativ oberflächlich. Oder? Du lernst zwar immer mit Kombos, du hast aber einfach einen leichten und einen schweren Schlag, kannst schon so ein bisschen oben und unten, dann kannst du Rollen machen und stechen oder halt einfach, weißt, hauen, schweren Schlag und so Zeugs. Und eben relativ basic und du kannst natürlich blocken und parieren, oder? Also parieren musst du einfach im richtigen Moment drücken. Und es ist aber ich habe es einfach easy gefunden, weil es ist auch nicht, ich finde es nicht speziell schwierig und es hat sehr regelmäßig Checkpoints. Ja. Also weißt du, du hast meistens zwei Gegnergruppen oder so und dann hast du schon wieder einen Checkpoint. Und also, und du weißt, wenn es nämlich eng wird, dann baller ich am Schluss einfach nur beim letzten Gegner all meine Wurfsachen, auch damit ich nicht nochmal anfangen muss, oder? Dann wird einfach der gespottigt. Und ich finde es auch noch easy. Du erkennst relativ gleich die verschiedenen Gegner, oder? Du weißt, okay, bei dem kannst du einfach immer gerade einen schweren, kurzen Schlag, dann hast du den gerade. Und zum Teil ist es ein bisschen nervig, weil du nicht schnallst, warum jetzt irgendwie mit dem gleichen Schlagkombi hast du das Gefühl, manchmal ist er gerade kaputt, manchmal irgendwie nicht. Und, aber es ist wirklich einfach das Visuelle. Manchmal laufst du so seitwärts und dann laufst du hinter diesen Papierwänden durch, wie man sie auch oft aus diesen japanischen alten Häusern kennt. Oder? Und dann kämpfst du im Schatten. Und wirklich sehr stimmungsvoll gemacht.
Ja.
Und, aber eben, das Game ist 5-6 Stunden lang. Also weißt, ich finde dann, es geht einfach auch nicht so lang. Oder? Dann kämpfst du halt dran durch, der Kampf ist easy. Beim Bosskampf habe ich wirklich meistens oft im ersten, vielleicht mal 2-3 Mal gebraucht, mehr nicht.
Ja.
Oder?
Ja.
Und also ich habe wirklich nichts speziell schwierig gefunden und ich bin jetzt nicht irgendwie ein speziell guter Gamer. Ich habe wirklich das Gefühl, es ist nicht ein speziell schwieriges Spiel. Und einfach,
sehr gut.
Ja, und wirklich, ich finde den Stil, für mich lohnt sich das, ist so irgendwie einzigartig. Ich finde, das ist wirklich... Aber vielleicht
kannst du das eben auch wirklich nur 5-6 Stunden spielen, den Stil, und dann irgendwie, hast du es irgendwie auch gesehen und dann...
Absolut.
Magst du einfach nicht.
Ich bin jetzt am Schluss, ich glaube, jetzt ist wirklich nur der Endboss. Und jetzt ist es schon so ein bisschen, dass mir geht es ein bisschen lang, bis ich dort bin. Du läufst ein Haus zu Haus und jetzt wieder 5 Gegner und sie sind ja schnell tot. Ja. Du ja auch, oder? Halt wirklich, du stichst halt zweimal mit dem Schwert, dann ist auch jemand tot, oder? Aber, das ist witzig. Cool. Also, Track to Yomi. Yomi ist übrigens offenbar das Nachleben, also weißt du...
Paradies, oder?
Nicht die Hölle, aber... Nein, ich bin eben... Da bin ich aber nicht sicher, ob es eins von beiden muss sein. Oder ob es einfach das Jenseits. Ja. Ich glaube, es ist einfach ein Begriff für das Jenseits.
Okay.
Und wirklich. Sicher, ich finde es sehr cool. Wie gesagt, ich habe noch den Endboss vor mir, aber ich glaube, sonst bin ich fertig. Ich habe es recht cool gefunden bis jetzt. Dann, was ich noch viel cooler gefunden habe, wo ich schon recht lange drauf warte. Und ich weiß gar nicht. Seid ihr Heroes of Might and Magic?
Etwas? Ja.
Ah, Lukas.
Tatsächlich.
Ja, das weiß man nicht. Ja, nein, das sind, die gibt es ja schon länger nicht mehr. Ja. Und die sind ja schon uralt. Drum.
Ich habe aber ich nur das Dings im Fall gespielt, das RPG, das sie mal rausgebracht haben. Dark Worlds of Might and Magic.
Ja, ich glaube, das ist so. Genau, das, was ich eben meine, und von dem, wo das da, sich bedient, ist Songs of Conquest. Bedient sich eben an der... Früher sind sich mal über den Namen mal gegeben, aber Heroes of Might and Magic ist, glaube ich, der Originalname gewesen. Und das sind so Fantasy-Welt, Top-Down. Du hast wirklich so eine Karte halt in so einer Fantasy-Welt und du steuerst einen kleinen Held. Steuerst über Karten, rundenbasiert, oder? Er kann nur so und so weit laufen pro Runde. Und dann sammelst du dort Erze, kannst eine Mine einnehmen, dann kommst du pro Runde irgendwie mehr Gold über. Dann hat es Gegenstände, wo du deinem Held kannst ausrüsten kannst. Es hat Monster, die du kannst bekämpfen. Und irgendwann kommst du natürlich deine Stadt über und kannst ausbauen. Ja. Und es bedient sich wirklich extrem bei diesen Heroes of Might and Magic. Aber ich finde, es hat so einen Pixel-Art-Stil natürlich mal wieder. Bin ich in Sack
dafür. Ja.
Aber wirklich, aber ich finde wirklich, er ist mega schön gemacht. Also, du hast wirklich mega viel Wert auf Details. Und es ist jetzt erst Early Access. Aber ich finde, es fühlt sich schon hure gut an. Also, ich glaube, sie haben da gesagt, sie haben das Grosse drin. Nehmen an, sie bauen es mir einfach noch ein bisschen aus. Ich habe jetzt bei der Kampagne mache ich gespielt. Und, also, ich finde es super geil. Du in dieser Kampagne dort, erkundest einfach die Welt und dann im Kampfsystem ist auch wie bei Heroes of Might and Magic, das ist auch so rundenbasiert, du hast dann wie so dieses schachbrettartige Feld. Es gibt dann aber noch Höhen und Tiefen, das haben sie einfach noch hinzugefügt. Oder? Wenn du von oben ab einen angreifst, hast du einfach einen Vorteil. Und die kommen dann auch, oder deine Figuren kommen nacheinander dran. Wer zuerst dran kommt, wird bestimmt durch die Initiative. Das ist ja so typisch so rollenspielmäßig. Und dann, es ist auch so eins von denen, weißt, wo du kannst immer deine Truppen vergrössern, auf dem Spielfeld wird es aber nur durch ein Männchen repräsentiert, oder?
Okay, ja.
Und du kannst dann aber einfach upgraden, wie viel das du kannst haben, oder? Also weißt, irgendwie, wenn das Maximum bei 30 ist, also ich am Anfang zum Beispiel hatte deine Armee nur Platz für 4 Truppen, sozusagen. Und eine Truppengattung wiederum ist auch begrenzt in der Anzahl, oder? eben, ich sage jetzt mal, der Ritter kannst 30 haben, mhm. oder? Du könntest natürlich aber 4x 30 haben, das würde gehen.
Oh, okay.
Ja. Dann hast du halt einfach keinen Platz für deine Bogenschützen und die anderen Sachen und so. Und wenn du dann mal irgendwo eine Festung einnimmst, dann im Heroes ist es immer so in die Festungs-, in die Burgansicht reingegangen. Da bleibt sie in der Übersichtskarte und du kannst einfach die leeren Felder anklicken und dann dort einen Schmiede bauen oder einen Baracken und so Zeugs. Ja. Oder? Und, ja. Ah, und das andere Entscheidende noch, also genau, dein Helden, den kannst du auch upgraden mit Skills und mit Ausrüstung und so. Aber was noch speziell ist, dass du im Kampfsystem kannst du auch zaubern.
Ja.
Oder? Dein Held, der steht eigentlich nur am Rand, der kämpft nicht wirklich mit, oder? Mit dem tust du nur zaubern. Okay. Du bist sozusagen der Kommandant. Okay. Aber du sammelst irgendwie verschiedene Arten Energie, oder? Generieren deine Figuren und du kannst es dann, glaube ich, auch mit Items und so skillen. Und da gibt es halt Chaos-Energie und gute Energie. Und in jeder Runde kommst du ein bisschen mehr über und kannst bessere Zauber dann spielen. Das heisst, am Anfang kannst du einfach einen spielen, dass die Initiative besser ist, oder?
Ja.
Heisst doch auch nicht, dass du einen Gegner lähmst. Und später kannst du halt irgendwelche Kometen vom Himmel runterlassen und so. Und ich finde es noch witzig, dass es so mit... je nachdem, wenn du vermutlich... ich habe jetzt nur irgendwie die Ritter gehabt, oder? Vermutlich später, wenn du ein anderes Volk nimmst und es dann kombinierst, dann haben sie halt verschiedene Energien und dann musst du halt überlegen, lohnt es sich, verschiedene Zauber und so zu brauchen. Ich finde, es hat ein recht geiles System und wirklich einfach... es sieht einfach so scheisse geil aus.
Ja,
wunderschön. Songs of Conquest,
wirklich. Trailer hat gut ausgesehen, ja. Schön, bunt, knallig.
Ja, sehr so schön. Und gut, das andere wollte ich nur noch einfach, wenn ihr einen guten Tipp braucht, einfach... und das Free-to-Play Bloodhunt ist ein Vampir-Battle-Royale.
Oh! Mit Vampir. Holy shit!
Und ich finde es im Fall... es ist nur noch gut. Spielt sich mega tight. Das ist wirklich eine gute Steuerung. Third Person. Baller ist aber rum. Du läufst auch rum, sammelst deine Waffen ein und so. Und gut, dass ich eh schon dran bin. Genau, du ballerst rum und sammelst halt Rüstung und alles Zeug und so. Und das sind, glaube ich, aber nur... Wie viele Spiele sind es? 40 oder so? Jedenfalls, du bist mega akrobatisch. Du kannst, weißt, wo Häuser dächern. Es ist glaube ich, Prag oder irgendeine Stadt.
Okay,
und,
Prag,
verhältnismäßig klein, aber du kannst überall hochklettern. Dann hat es Zivilisten, die kannst du aussaugen. Und das gibt dir dann zum Teil Energie oder ein zusätzliches Leben. Du darfst einfach nicht von anderen Zivilisten gesehen werden dabei. Sonst wirst du gekennzeichnet auf der Map und alle Gegner sehen dich. Und dann gibt es verschiedene Vampir-Clans, wo halt alle haben so ein paar Eigenschaften, passive und aktive. Der eine kann zum Beispiel irgendwie die Leute und Geschoss wegschleudern, ein anderer kann unsichtbar sein und so. Hey! Es läuft sehr gut, es sieht recht easy aus. Es ist Free-to-Play, es hat einen guten Flow drin.
Also, es hat ein bisschen etwas von Blade irgendwie. Kann das sein?
Ja, ja, genau. Eigentlich ist so ein Blade sein. Ja, genau. Schnätzli ist sehr und Baller ist nachher. Also, hätte ich nicht gedacht. Und es kommt aus dieser Reihe, weißt du, wie heisst es?
Vampire
The Masquerade, wo eigentlich mehr so in die Rollenspielserie bekannt ist und jetzt...
Einfach so, machen wir auch noch das Battle Royale. Das machen wir. Wer hat schon noch kein Battle Royale? Wir müssen auch mal ein Digitech Battle Royale machen, glaube ich.
Ja, das ist wirklich gut. Fragst du? Das ist wirklich gut. Ja. Bloodhunt, müsst ihr euch wirklich ziehen. Gibt es gratis auf Konsole und auf PC. Ja, also komm jetzt, genau, für unseren ultralangen Podcast hier. Kommt ja jetzt noch der zweite Teil. Das Gleiche könnt ihr euch aufteilen. Weißt du, dann habt ihr mal etwas zu hören. Weißt du, nicht so ein langweiliges Wochenende ohne uns, oder?
Ja, nein, mal morgens, mittags, nachts, Bier. Immer wieder ein bisschen weiterhören. Voilà. Das hätten wir am Anfang sollen sagen. Jetzt müssen wir das
3-Stunden Podcast. Der ist immer noch kurz. nein, genau. Also, wir machen jetzt einen kurzen Break. Ja. Und nachher kommt der Sandro Heuberger, der mit mir über Dorfromantik redet. Und wenn ihr das nicht kennt, könnt ihr das jetzt noch auschecken in den 10 Sekunden Pause, die es da gibt. Und ich melde mich dann gerade wieder zurück. Also, dann von Luca. Bis zum nächsten Mal. Und allen anderen. Bis nachher.
Bis dann.
Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil und mit dem Sandro Heuberger zu Gast. Herzlich willkommen erstmal.
Danke vielmals.
Ja, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Der Sandro ist Mitgründer von Tucana. Spricht man so aus eigentlich schon, oder?
Genau, ja, Tucana.
Genau, so ein Berliner Game Studio aus. Wie viele Leute sind ihr jetzt?
Wir sind jetzt schon zwischenzeit 6. Genau, wir haben mal auf 4. angefangen.
Okay, genau. Und genau, ihr habt das Studio gegründet? Also du musst mir auf die Sprünge helfen. Studierst du immer noch? Oder ist das jetzt fertig?
Ich studiere theoretisch noch. Genau, ich habe meine Masterarbeit diese Woche abgegeben und habe dann Verteidigung noch im Sommer. Also bin ich theoretisch noch Student. Aber ja, meine Hauptbeschäftigung ist im Moment bei Tucana schon
genau. Fast mehr. An der HTW Berlin studierst du. Könntest du vermutlich jetzt schon fast selber unterrichten, nehme ich an, mit dem Projekt unter den Armen. Und irgendwann, wir reden von Dorfromantik. Das ist schon vor einem Jahr. Haben wir Early Access angefangen, oder? Und jetzt, ist schon ein Monat, ein paar Wochen, seit 1.0.
Ja, heute sogar genau 2 Wochen. Am 28.
Zeit für Gott. April.
Ja, das rennt wie nicht.
Ja, und ich meine, es ist ja schon vor einem Jahr eigentlich ein Überraschungshit gewesen. Also ich höre ja viel so amerikanische Podcasts und Streams und so, und das ist schon, ist dann immer interessant, wenn, okay, Deutschland ist schon mal eine Nummer grösser als Schweiz, aber wenn kleinere Games aus diesen Gefilden dann überall so breit Anklang findet. Und das hat ja auch das. Du kannst vermutlich besser erklären als ich, was Dorfromantik ist. Willst du vielleicht schön für die, die es jetzt noch nicht gesehen haben, kurz erklären?
Ja, sehr gerne. Dorfromantik ist ein sehr friedliches, hoffentlich entspannendes so Puzzle-Strategiespiel, wo man Blättchen, also man bekommt so Teils, Blättchen, so sechseckige Hexagon-Teile, die man immer bekommt. Und da sind zum Beispiel Bäume drauf oder Häuser oder Felder. Und das Ziel ist eigentlich simpel, immer versuchen, die an ein ähnliches Element anzulegen, um so eigentlich eine immer wachsendere Landschaft zu bauen. Genau, das ist so ein bisschen im Kern, um was es geht.
Es erinnert ja eben sehr an die Brettspiele. Ich glaube, das war vermutlich irgendwo eine Inspiration gewesen. Kann ich mir vorstellen. Mhm. Und genau, du hast es erklärt, oder? Eben die Blättchen, man kann dann die drehen natürlich und dann an den richtigen Ort anhängen. Und dann gibt es auch wie so, ich habe im Podcast eher schon mal davon erzählt, aber es gibt dann wie so Mini-Quests an und für sich, oder? Wo man irgendwie eine gewisse Anzahl Bäume oder Städte muss haben, dann muss man die richtigen Fältchen am richtigen Ort platzieren. Und man kann sie dann eben auch perfekt platzieren, oder? Wenn alle angrenzenden Felder genau die richtigen sind. Und theoretisch ist es unendlich, oder? Wenn du kommst ja dann immer neue Plättchen über, wenn du genug gut bist.
Mhm.
Ich habe vorher
nicht nur theoretisch, auch sehr praktisch.
Okay. Ich habe darum mit einem Kollegen vorher noch geredet. Ich habe ab und zu auf Twitter es ist ja ein Highscore-Spiel auf eine Art, oder?
Ja.
Es entspannt es zwar. Hat er damals seine Highscores geteilt. Und am Anfang habe ich gefunden, ja, scheiße, du bist mega gut, aber noch so eine Reichweite. Jetzt habe ich ihn mal wieder gefragt, was denn sein Highscore ist. Er hat gesagt, er spielt immer noch im gleichen Spiel, hat fast 200 Stunden, 750.000 Punkte und noch 800 Plättchen. Und ich kann, glaube ich, gar nicht verlieren. Und hey, die Karte.
Aber das ist ziemlich gut. Ja,
er hat gesagt, es sei zwischen Rang 50 und 60. Das ist das ist absurd.
Ja. Ich glaube, wo wir in Early Access gegangen sind, ist so der teaminterne Rekord ist so bei 35.000 gewesen. Und wir haben so gedacht, ja gut, gibt vielleicht jemanden, der 100.000 geschafft oder so. Und Platz 1 hat Early Access mit genau 4 Millionen Punkten abgeschlossen.
Ey, das ist so Wahnsinn. Ja. Ja,
das ist wirklich.
Gerade vielleicht zum dort anhängen, es ist ja wirklich eins von diesen Spielen, so das Typische geht für mich in die Kategorie, nur ein Zug. Machst du einfach nur einen, oder? Ich lege mir das Blättchen und dann, jetzt mache ich die auch noch fertig dort und dann sind 3 Stunden vergangen. Es ist ja als Prototyp entstanden, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder? Also als Schulprojekt, als Studiumprojekt eigentlich, oder?
Ja, fast. Also entstanden ist es eigentlich im Game Jam sogar. Das ist so ein 3-tägige, das ist meistens so ein Event, wo man ein Thema vorbekommt. Da war es jetzt Keep It Alive. Und wir haben das dann versucht, so ein bisschen auf einem abstrakteren Layer so zu sehen, dass man so eine Landschaft oder eben so den Flow am Leben behalten, indem man immer wieder seine Kärtchen anlegt. Aber grundsätzlich ist es so gewesen, dass, wir haben alle das Vierte, wir, die das gegründet haben, haben wir alle Game Design studiert im Bachelor, auch an der HTW Berlin. Und dort lernt man sehr praktisch, wie man Spiel oder Game Design grundsätzlich macht. Und im Master jetzt haben wir ist eher der Schwerpunkt auf Entrepreneurship bei uns jetzt gewesen, auch mit der Ausgründung vom Unternehmen. Und natürlich aber auch mit einem Projekt umsetzen. Also wir haben uns vorgenommen, wir würden gerne so eine Pipeline für uns aufbauen, wo wir ungefähr ein Jahr am Spiel daran arbeiten. Und genau, dann gibt es eine sogenannte Ideation-Phase. Da versucht man ganz viele Konzepte aus oder so Ansätze oder eben Prototypen, wie du schon richtig gesagt hast. Das haben wir machen das, wenn das jetzt viel doof romantik ist, die Ideation-Phase so 2 bis 3 Wochen gewesen. Da haben wir irgendwie alle 2, 3 Tage haben wir einen neuen Prototyp gemacht. Da haben wir irgendwie 10 Prototypen gehabt. Und einer davon war eben Dorfromantik gewesen. Und genau, für den haben wir uns dann auch entschieden. Und das Spiel fertig gemacht.
Also haben ihr das, ist eigentlich, gut, jetzt haben ihr 10 gemacht, aber haben ihr schon bei einem das Gefühl gehabt, möchtet so ein Spiel, wo man so, wo man immer weiterspielen kann, die intrinsische Motivation sozusagen, endlich immer weitermachen?
Ja, also so, das ist ein gutes Stichwort. Eben, intrinsische und extrinsische Motivation denken wir natürlich sehr viel nach, wenn wir in dieser frühen Ideation-Phase sind im Game Design. Für uns ist es aber auch, also wir versuchen, ich sag mal so, mehrere Sachen ein zu verbinden. Wir haben so ein einen eigenen Wertekatalog, so ein bisschen, was wir gut finden oder was wir gerne möchten machen. Und dann aber auch einfach die Realität. Also zum Beispiel, wir sind vier Leute, so. Es gibt einfach gewisse Sachen, die sind automatisch für uns wie ausgeschlossen. Also vieles, was zum Beispiel im Multiplayer-Bereich hineingeht, weil es im Moment einfach mit Ressourcen nicht haben, um das zu stemmen, um auch die Qualität oder so haben. Aber zum Beispiel auch haben wir schon drauf geschaut, auch früher, dass wir nicht zum Beispiel etwas haben, was sehr level-based ist, also dass wir manuell sehr viel eigene Level oder Content bauen müssen, sondern versucht eher ein System eigentlich bauen, wo entweder eben die Spieler oder die Spielerinnen selber auch zum Teil den Content oder so ein bisschen die Spielweise bestimmen. Eben jetzt wie zum Beispiel in Dorfromantik haben wir ja nicht wirklich Level vorgegeben, sondern sind eher, wie du schon gesagt hast, intrinsische oder extrinsische Ziele, wo der Spieler dann so ein bisschen einen roten Faden geben durchs Spiel.
Ja.
Und das ist zu unter anderem aus so Überlegungen kommt das. Ja,
ja das, eben, ich finde das Strub, das ist wieder, eben, es gibt einfach Sättig und das ist irgendwie so ein Paradebeispiel wieder, wo man einfach, es ist endlos und man will einfach immer, man könnte ewig spielen. Ich habe es gerade auf dem Steam Deck ausprobiert, das ist ja nicht offiziell dort, aber es funktioniert super und das ist, dann würdest du es gar nicht mehr weglegen. Das ist ganz schlimm.
Ja.
also was mich jetzt noch wundert, wie ist eigentlich der ganze, beziehungsweise wie habt ihr das Jahr erlebt, eben nach dem, wenn es mal Early Access, ich nehme an, dann, da denkt man sich ja nicht so viel dabei, oder? Also logisch, es ist natürlich auch Vorbereitung und vermutlich viel Zeit gewesen, aber dann lasst es einfach mal raus und dann, wie habt ihr den erlebt, den Launch?
Ja, das ist, also grundsätzlich, wir haben ungefähr, im Sommer, jetzt sind wir fast vor 2 Jahren, haben wir eigentlich erst mit der wirklichen Entwicklung angefangen. Den Prototyp haben wir schon sehr viel früher gehabt, aber dazwischen haben wir dann eben noch Unternehmensgründung und alles so ein bisschen in der nicht entwickelnden Sache müssen machen. Und die Idee war eigentlich, wie ich schon mal gesagt habe, dass wir so ungefähr ein Jahr haben daran arbeiten wollten. Und nach einem halben Jahr haben wir angefangen, erste Sachen zu veröffentlichen. Wir haben so eine spielbare Demo gehabt auf dem Steam-Festival im Dezember dort mal und haben enorm viel schon sehr positive Rückmeldung bekommen. Auch sehr, sehr herzergreifend, sehr viele wirklich sehr schöne Nachrichten auch, weil Corona-Lockdown ist gerade im vollen Gang gewesen. Und wir haben viele, viele Nachrichten bekommen, wo Leute gesagt haben, hey, das hilft mir echt voll, ein bisschen abzukommen, irgendwie ein bisschen Anxiety und so im Moment in den Griff zu bekommen. Und ja, das hat uns natürlich mega gefreut und es hat auch, ist unter anderem eine Idee gewesen oder ein Einfluss gewesen, dass wir uns überlegt haben, wann wir das Spiel vielleicht schon früher einfach rausbringen. Und so ist dann so ein bisschen der Early Access-Gedanke gekommen, dass wir gedacht haben, okay, komm, wir könnten uns vorstellen, das Spiel schon ein halbes Jahr vorher zu veröffentlichen unter Early Access, um auch ja, das Feedback von den Leuten ein bisschen reinholen, um zu schauen, was sie überhaupt wollen, was für Features wir noch könnten umsetzen. Und ja, und dann so zum Early Access Release ist dann sehr viel zusammengekommen. Da ist uns dann der ganze Laden so ein bisschen im positiven Sinn fast ein bisschen um die Ohren geflogen. Wir haben per se schon sehr viel Andrang gespürt oder die Community ist auf einmal sehr gewachsen. Also wir haben ja von null angefangen. Dorfromantik ist ja jetzt als 2K Interactive auch unser Debüt gewesen. Und Ja, dann ist dann ziemlich zackig losgegangen. Was auch noch kurz davor war, ist, wir haben im DCP, das ist der Deutsche Computerspielpreis, so ein bisschen der grösste oder einer der renommiertesten Preis für Videospiele in den deutschsprachigen, ja, sag ich mal, deutschsprachigen Ländern, haben wir zweimal gewonnen. Also wir haben das beste Debüt und so ein bisschen die Prestige-Kategorie für uns, bestes Game Design gewonnen. Und es sind dann einfach sehr viele Sachen, die so alle ein bisschen zusammengekommen sind. Und dann haben wir den Release gehabt und der ist, ja, komplett explodiert. Also es ist so gewesen, dass wir einfach wirklich, ich kann mich zum Beispiel noch gut an Momente erinnern, wo wir haben den Discord-Server dann neu aufgemacht und wir sind einfach davor gesehen und es einfach gemacht, blub, 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 einfach, wie wir richtig können zuschauen, wie einfach die Leute reinkommen sind die ganze Zeit. Und überall hat alles bingelt und geläutet und alles ist, ja, überall ist irgendwie Feedback gekommen, was natürlich mega cool ist. Aber man ist dann auch zuerst mal so ein bisschen, okay, wow, also, was geht jetzt ab? So.
Ich kann mir das gerade vorstellen, ja. Da nachher schaust du vermutlich gebannt irgendwie die Steam-Download-Kurven an oder so. Oder?
Ja, genau.
Ja. Ich weiss gar nicht, wie viel Mal hat sich das, also kann man das nachschauen, oder sagen dir das, wie viel Mal sich das jetzt schon abgeladen hat, abgeladen haben?
Ja, wir sind ein bisschen, wir haben das früher haben wir ein paar Mal so Sachen gesagt. Okay. Aber wir haben uns auch schon ein paar Mal da die Finger verbrannt.
Okay.
Das ist, glaube ich, für viele schwierig, ist das so ein im Kontext einsetzen. Ja, aber grundsätzlich kann man sagen, wir haben zum Beispiel, was wir haben können machen, ist, wir haben in Deutschland, in Berlin gibt es sogenannte Landesförderung, also wo, das geht eigentlich unter Kulturförderung, wo unter anderem auch Videospiel gefördert wird, wo man einen gewissen Betrag, ein Investment vom Staat oder beziehungsweise dann vom Land jetzt da, Berlin-Brandenburg, bekommt. Und zum Beispiel der Fakt, dass wir das komplette Darlehen eigentlich in einem Schuss direkt dann wieder können zurückzählen, das ist schon mal sehr unüblich. Also es gibt eigentlich die meisten, können das wenn überhaupt, nur ganz knapp oder sehr langsam oder überhaupt nie zurückzahlen. Ja. Und auch einfach der Fakt, dass wir jetzt ja, mindestens irgendwie 2, 3, 4 Jahre so können weitermachen.
Das ist genial, oder? Ja.
Cool für uns, ja.
Ja, klar. Und vor allem, eben, ich nehme an, auf dem Prinzip wäre ich super können aufbauen, oder? Ich habe das Gefühl, da gibt es dann sicher schon viele Ideen. Wie ist denn das eigentlich mit, also am Studium selber, wie ist das dort aufgenommen worden? Wenn, ich meine, eben, alle machen das Spiel, also im Game Design und so, aus dem Ecke kommst, haben ja alle solche Projekte und wie es halt immer ist, oder, in dem Bereich, die meisten sind einfach wieder da kommen und wieder gehen. Wie ist das dort aufgenommen worden, dass einfach eher irgendeinen Mega-Hit gehabt haben?
Ja, sehr positiv. Also es ist eine grosse Gemeinschaft, man freut sich immer sehr. Man versucht immer sehr viel so gegenseitig einander zu pushen und einander zu helfen, auch in der Entwicklung. Also wir haben zum Beispiel gerade in der Ideation-Phase, die ich angesprochen habe, haben wir auch viel Hilfe bekommen in der Uni von vielen Studierenden, zum Beispiel für Feedback, für Playtesting, um so gewisse Sachen so ein bisschen auszuprobieren. Das heisst, man kann sich auch so ein bisschen gemeinsam so freuen. Und es ist natürlich schon auch, es wird, also Game Design machen oder ich sage mal Videospiel machen, ist für mich nach wie vor trotzdem wie eine Kunstform man macht. Und dann gibt es häufig nicht so richtig oder falsch. Es gibt natürlich Tendenzen oder Best Practices, die funktionieren sehr gut und andere nicht.
Klar.
Und so ein bisschen die Philosophie, die bei uns jetzt an der Uni herrscht, sind verschiedenste Sachen, aber eben auch so sehr projektorientiert und einfach so ganz viel so Ansatz. Ist natürlich auch cool gewesen, dass alle gesehen haben, hey, wow, es hat auch, also sowas funktioniert auch kommerziell gut. Ja. Und auch sonst ist es natürlich cool, wenn man auch ein bisschen Werbung machen für die Uni. Wie es, glaube ich, immer noch nicht so klar ist. Also es ist zum Beispiel auch staatliche Uni, dass man staatlich für eigentlich keine Studiengebühr sowas wie Game Design studieren kann. Das ist natürlich auch immer cool, wenn wir da irgendwie ein bisschen für das noch Werbung machen.
Ja. Jetzt genau Berlin, das habe ich gar nicht gefragt, wie hat sich überhaupt nach Berlin verschlagen? Ich meine, es gibt ja auch in der Schweiz ein Game Design Studium, aber du hast jetzt zu Berlin gemacht.
Ja, das stimmt. Das ist ja schon ein Zeitchen her. Ich habe mich sogar auch mal in der Schweiz beworben, an der ZHDK, da kann man ja Game Design studieren. Ich habe aber eine Informatiker-Ausbildung gehabt. Und aber eigentlich dann innen so ein bisschen in die Art-Richtung gehabt, ins 3D und ins 2D-Painting und so Sachen. Und für das hat man in der, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber es hat man dort zum einen gestalterischen Vorkurs gebraucht und der ist trotzdem mal für mich dann finanziell zu machen gesehen. Dann habe ich gedacht, gut, wo können wir so schnell das spielen? Und habe dann so für mich so ein bisschen, auch in der Retrospektive, glaube ich, schon eine von der besten Schulen oder Studiengänge für das gefunden, auch in Europa, da jetzt in Berlin.
Ja.
Und bin ich sehr froh, dass sie da einen Verschlag
haben. Ja, ich kann mir vorstellen, ja, ich glaube, Berlin ist ja mittlerweile so von Game Studios mäßig auch schon ein bisschen, also auch deutlich gewachsen, oder? Also dort läuft ja glaube auch einiges, oder?
Ja, es wird immer mehr. Es ist eigentlich ein grosses Fass, was man könnte aufmachen. Es ist in der Schweiz auch nicht so viel anders, aber grundsätzlich hat Deutschland natürlich auch noch ein bisschen das Problem, dass sie sehr lange ist die Industrie einfach sehr gebremst worden, bewusst oder unbewusst. Also der politische Diskurs haben wir in der Schweiz glaube ich auch so ein bisschen gehabt, die ganze Killerspieldebatte, ja, wo immer noch ewig immer so ein bisschen als Totschlagargument rausgenommen worden ist. Und ja, und seit so ein paar Jahren versteht man zumindest oder setzt die meiner Meinung nach richtige politische Zeichen jetzt in Deutschland, dass man auch bereit ist, eben sowas wie eine Bundesförderung oder eine Landesförderung haben, also dass es komplett staatlich ist oder pro Bundesland. Und das ist meiner Meinung nach noch sinnvoll. Dann, ich kenne jetzt leider Zahlen nicht so gut in der Schweiz, wie ich gesagt habe. Hauptsächlich nur in Berlin, aber es ist wahrscheinlich zu übertragen. Von Deutschland haben wir es relativ gute Zahlen, dass man weiß, dass zum Beispiel jede zweite Person, also fast 50% von der Bevölkerung, sind Spieler oder Spielerinnen, also zockert, was einem vielleicht gar nicht so klar ist. Und zudem wird auch sehr viel Umsatz gemacht. Ich glaube, das ist einem vielen gar nicht so klar, dass zum Beispiel die Videospielindustrie weltweit mehr Umsatz generiert, zum Beispiel also Musik- und Filmindustrie zusammen. Und wenn es eine gesellschaftliche Relevanz gibt, Klammer auf, genug Leute, die das Interesse haben, das zu konsumieren oder zu spielen, und auch eine wirtschaftliche Relevanz, dass man mit dem Geld kombinieren, das ist dann manchmal das Argument in der Politik, das zieht,
ja,
dann ist das meiner Meinung nach eine gute Sache, dass wir versuchen, uns selber proaktiv so ein bisschen an den Tisch anzusetzen und die Landschaft mitzugestalten und vielleicht nicht nur extern gestaltete Kunst die ganze Zeit zu konsumieren.
Ja.
Ja.
Ja gut, da bist du natürlich für so Sachen, ihr jetzt vielleicht ein bisschen weniger, aber auch eben bist auf Förderung und Unterstützung angewiesen. Und eben, du sagst ja auch, eben, ihr habt ja auch mit dem Kredit nennt man es.
Ja, es ist ein bedingungslos rückzahlbares Darlehen.
Ja, genau. Okay, ja, genau, so heisst es
damals. Darlehen.
Ja. Genau. Ja. Aber dafür, ihr habt ja dann keinen Publisher gehabt oder gebraucht, oder? Weil ihr habt es natürlich auch low-key wollen anfangen und dann ist es einfach jetzt gerade funktioniert, oder?
Genau, ja. Wir haben uns bewusst, also wir hatten Optionen gehabt, auch mit sehr bekannten oder renommierten Publisher zusammenarbeiten, die man auf jeden Fall gut kennt. Wir haben uns aber sehr bewusst dagegen entschieden. Der Grund war, dass wir gedacht haben, wir können vieles davon schon selber machen. Es ist natürlich immer eine Frage nachher vom Scope oder wie groß man das aufblasen kann. Aber es ist uns auch wichtig gewesen, gerade jetzt in den ersten Jahren einfach vieles noch selber lernen und darum auch selber machen. Und solange wir für uns so ein bisschen das Mindset beibehalten können, wir nennen das, es klingt vielleicht immer ein bisschen so platt, aber es funktioniert tatsächlich sehr gut. Wir nennen das immer so Win or Learn Mindset für uns, dass wir immer denken, okay, wir nehmen uns irgendetwas vor, zum Beispiel, wie vermarktet man das jetzt dort und dort? Keine Ahnung. Und dann versuchen wir so etwas vornehmen. Entweder funktioniert es, dann haben wir gewonnen, dann freuen wir uns auch darüber und können das zusammen so geniessen, den Erfolg. Oder es ist immer eine super Chance, um in dem Moment halt wirklich etwas zu lernen, weil es so viel besser natürlich bleibt, kennen wir alle, wenn es Mami 500 Mal als Kind gesagt hat, lang nicht eine Herdplatte und lang schaut einmal die Herdplatte, dann hat sich das auf ein ganz anderes Level im Hirn eingebrannt. Wenn du selber die Erfahrung gemacht hast
ja, logisch,
und sehr konkret gelernt hast, als wenn dir halt immer jemand sagt, ja, du musst es so machen, weil so funktioniert es voll gut und so und so und so. Aber wenn das natürlich genauso wahrscheinlich stimmt.
Ja, klar, der Publisher wird natürlich dann helfen mit der Vermarktung ja primär. Wie ist denn das jetzt gegangen, ist nicht immer noch relativ wenig denn gsi? Wie habt ihr euch dort aufgeteilt? Also weißt du, wenn du plötzlich das müssen alles selber machen?
Ja, also am Anfang haben wir eigentlich alles zu vierten gemacht. Also wir haben Spielentwicklung machen wir immer noch zu vierten und haben dann aber schnell gemerkt, so das Marketing, das ist schon richtig, was du ansprichst, ist eines der ersten Punkte, wo wir schnell gemerkt haben, okay, da brauchen wir ein bisschen Hilfe. Und haben dann jemanden geholt, sogar jemanden aus der Schweiz, ich grüße an Marco, genau, wo uns geholfen hat, der auch selber Quereinsteiger war und das auch in der Game-Industrie so ein bisschen den Fuß fassen wollte. Wir haben schnell gemerkt, hey, das stimmt irgendwie, wir haben so ein bisschen die gleiche Vorstellung, wie wir Sachen machen wollen. Und wir fühlen uns auch wohl dabei, wenn du bei uns dabei wärst und uns hilfst und auch in, entsprechend natürlich uns zum Teil vertrittst gegen aussen, mit anderen Leuten redest. Und haben dann da uns Hilfe geholt und sind da sehr froh. So eine andere Sache, wo wir schnell gemerkt haben, oh, das wird zu viel, ist eben nach dem Release, wo, ich sag mal, uns auch ein bisschen Türen eingerannt worden sind, was natürlich schön ist, dass wir einfach gemerkt haben, wir haben eigentlich die ersten Wochen zu vierten nur noch Community Management gemacht. Ja. Also wir haben einfach zu vierten so viel Zeit gebraucht, um alle die Anfragen, all die Sachen einfach antworten, schauen, was ist los. Wo wir dann auch gemerkt haben, hey, das, also so geht es halt nicht weiter, wir wollen ja auch noch das Spiel entwickeln. Wir haben nicht mehr Zeit zum Community Management machen. Und das ist dann das zweite gewesen, wo wir uns jemanden dazugeholt haben. Der Dom, wo es hilft im Community Management, genau.
Sind eigentlich, du sagst ja im Vorjahr auch mit Publisher schon Kontakt gehabt, aber vor allem nachher kann ich mir jetzt auch vorstellen, wenn es ein Erfolg ist, dann können wir plötzlich vermutlich auch verschiedene anklopfen mit, ich weiß auch nicht, Partner oder Kaufangebot oder so.
Ja, es gibt alles, es gibt tatsächlich alles Mögliche. Ich glaube, im Moment, also zwischenzeitlich haben wir das schon auch alles ein bisschen besser im Griff. Am Anfang ist es auch häufig so gewesen, dass wir wirklich auf alles versucht haben, da immer zu antworten. Mm. Und zum Beispiel im Moment fahre ich schon ein bisschen mit Schiene, dass wenn ich einmal gesagt habe, du, danke, nein, wenn mir Interesse hat, melde mich uns nochmal. Ich komme nochmal 8 Mails zu dem Thema über, dann ignoriere ich es einfach. Weil es aber einfach, es liegt halt nicht mehr drin. Es ist so viel, was du hast, ja.
Ja, klar.
Ja. Genau, aber es ist auch natürlich schon so, es ist durch den Erfolg, haben sich ganz neue Türen aufgemacht und auch neue Sachen, die wir mit Leuten zusammen arbeiten. Was wir auch jetzt schon machen, kann ich leider noch nicht so viel verraten. Es wird auf jeden Fall halt auch noch coole News geben. Auch zur Dorfromantik in diesem Jahr. Wir werden auf jeden Fall das ganze Jahr noch mit Dorfromantik bezogenen Themen beschäftigt sein, sag ich mal.
Ja, klar, kann man vorstellen. Was ist eigentlich seit Early Access, was ist eigentlich so die grösste Änderung, die das Game erlebt hat?
Wir haben tatsächlich sehr viel gemacht, meiner Meinung nach. Wir haben sehr viel Content nachgeschoben. Wir haben neue Game Modes eingeführt, wir haben einen Creative Mode eingeführt, wo man auch frei kann bauen, ohne Highscore und ohne Quests und so, um auch ein bisschen diese Seite von der Community abholen. Wir haben nämlich gemerkt, sehr früh, okay, es gibt so ein bisschen zwei Teilbereiche in der Community. Es gibt so den sehr kompetitiven Aspekt, wo vielleicht dein Kollege auch dazugehört, wo reinklotzen und die ganze Zeit ihre Highscores posen und das gerne vergleichen möchten und auf dem Leaderboard aufsteigen, was ja super ist, finde ich mega cool. Und dann gibt es aber auch Leute, die sind eher so ein bisschen, hey, ich möchte eigentlich wirklich gerne noch in Ruhe bauen und eigentlich gar nicht noch zu viel extrinsisch explizite Vorgaben haben, wie Quests oder so. Für die haben wir dann so den Creative Mode gemacht, wo so ein bisschen ja, so ein freierer, spielbarer Modus ist, wo man frei bauen kann. Wir haben ganz viel neue Inhalte, eben neue Teils. Man kann sich ja so gewisse Teils bei uns auf Spezialkarte dann frei spielen. Mhm. Von denen haben wir viele neue dazu gemacht. Wir haben neue Biome. Grundsätzlich kann man das Spiel spielen und man kann dann sozusagen neue Biome freischalten, also wie neue Landschaftstypen, dass auch das Spiel immer unterschiedlicher aussieht. Von denen haben wir mehrere, wir haben zum Beispiel das Winterbiom oder die Leute haben sich so das Halloween-Biom, ein bisschen so etwas dunkler haben sie sich gewünscht, haben wir ihnen gebracht. Und jetzt im letzten Update, so zum 1.0, das war eigentlich nochmal das Größte gewesen, während der Early Access Phase, haben wir nochmal vier neue Game-Modes dazugefügt. Wir haben noch so einen Quick-Mode, wo man so schnelle Runden spielen kann, wo man eine beschränkte Anzahl Teils haben. Wir haben einen Hard-Mode für alle die, wie vielleicht dein Kollege, wo Classic-Mode schon zu easy ist, weil die eh da sowieso mal unlimited run sind. Da kann ich sicher gerne mal im Hard-Mode ausprobieren. Und so einen Monthly-Mode haben wir auch noch eingeführt, wo man einfach jeden Monat so ein bisschen eine andere Challenge versucht vorzugeben. Und den Custom-Mode, wo man sich selber so alle möglichen Modes, die ich gerade schon beschrieben habe, selber bauen kann. Genau. Und die Idee dahinter war, dass wir da mit der Community auch so ein bisschen etwas auf den langen Weg geben, so ein bisschen uns bedanken für die Early Access Zeit und auch so ein paar Tools noch oder eben Game Modes an die Hand geben, dass auch die Community selber, ich weiß nicht, was auch immer sie machen, weil zum Beispiel Tournaments werden da organisiert und alles Mögliche haben wir schon gesehen.
Oh, das könnten wir auch mal machen. Ja. Wir organisieren ja regelmäßig so die Digitech Playground, haben wir so E-Sports-Turnier Und das Spiel, die Community können das Spiel wählen. Müssen wir mal Dorfromantik drin tun. Mal schauen, ob es dort, das wäre lustig.
Ja.
Ich weiss nicht, wie man das kommentiert, dann als E-Sport.
Ah, ja, man muss was einfallen lassen.
Ja. Ich habe auch gesehen, jetzt gibt es den, den Redo-Button. Also, das kannst du ja das wieder zurücknehmen, oder? Das war offenbar auch noch umstritten. Ja, gewesen.
Den haben wir uns ein bisschen aufgespart, genau. Also, es ist relativ früh die Frage aufgekommen nach so einem Undo-Button. Ja. Bitte, ich möchte gerne einen Schritt rückgängig genau. machen. Was natürlich sehr berechtigt Wunsch gewesen ist aus der Community, weil man hat sich dann doch mal aus Versehen verklickt und das ist dann schon sehr ärgerlich, wenn man dann nicht so 800 Teile auf dem Stack hat wie dein Kollege, sondern wenn man so innerhalb von 5, 4, 3 ist und dann hat man eins verklickt, das tut dann weh. Das hat aber damals noch, einfach es ist technisch sehr komplex oder schwierig gewesen, das umzusetzen, so weil wir das gar nicht im Ursprung so daran gedacht haben. Darum hat es einfach am Anfang sehr viel systemische Komplexität ja. drin gehabt, um das Feature einzubauen. Und wir haben uns das die ganze Zeit so ein bisschen aufgespart. Und es ist tatsächlich das einzige Feature gewesen, das wir nie in Beta gebracht haben, also wo wir versuchen immer zuerst alle Updates, bevor wir es veröffentlichen, auch alle Spieler, dann sind wir Beta, wo wir so einen kleinen Satz von Leuten haben, wo uns Feedback geben und das anschauen. Das ist das einzige Feature, das wir wirklich kein Falten haben bis zum Live-Release. Und dann haben wir so einen kleinen, ja, so ein mimigen Video veröffentlicht haben, dass jetzt endlich das grosse Feature da ist. Und es ist halt einfach nur so Pupp, der Knopf, der halt Undo macht. Aber es ist tatsächlich so das meist gewünschte Feature gewesen. Genau, das haben wir auch Anfang von dem Jahr rausgebracht. Das war auch eines von meinen, glaube ich, eines von meinen Favorite-Updates gewesen. Das war sehr lustig gewesen, ja.
Das ist doch sicher ein typisches Beispiel für so Änderungen oder Wünsche, wo wir als wo Spieler haben und finden, wieso könnt ihr nicht geschwind das einbauen? Das ist doch mega easy. Mhm.
Ja, ich verstehe nicht von außen, dass man denkt, das ist einfach nur ein Knopf mehr und dann macht halt das schon nicht rückgängig. Aber eben, es hat so viel, gerade im System ist es so viel mehr Sachen. Okay, was ist, wenn du dann gerade eine Quest abgeschlossen hast und dann es aber rückgängig machst oder du hast gerade etwas Neues freigespielt oder nicht und so. Es gibt super viel Abhängigkeit und dann auch mit Safe-Game-Funktionalität, weil wir natürlich auch schauen, dass das nicht ausgenutzt kann werden, um dann irgendwie beschissen oder so. Ja, genau.
Das ist interessant. Genau, jetzt Spiel passiert oder es wirkt ja inspiriert von Brettspielen. Haben das auch schon umgekehrt und überlegt gehabt? Das Special Edition, jetzt gibt es ein Brettspiel von Dorfromantik.
Ja, haben wir uns schon überlegt. Ich habe ja schon ein paar Sachen angedeutet. Ich habe nur gesagt, ja, wer weiß, vielleicht kommt ja.
Ein physischer Release und dann.
Vielleicht gibt es ja irgendwie sowas in die Richtung. Machen, ja. Aber cool. Ja, klar, es liegt nach.
Ja. Cool. Ja, nein, dann ja, bin ich sehr gespannt, was da noch weiter wird kommen. Eben, Dorfromantik, wir finden es auf... momentan gibt es nur auf Steam, gell?
Es gibt es auf Steam, genau, und es gibt es auf GOG, Good Old Games. Das sind die zwei Hauptplattformen. Genau.
Weil eben, ich habe jetzt eben, so wegen Steam Deck, mir kann gut klar, das hat Trackpads, oder? Darum geht es natürlich. Mhm. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das irgendwie... Mittlerweile schon echt... Man ist immer wieder überrascht, was alles auch mit einem Controller spielbar ist, von dem her. Kann man auf Mutter noch.
Zum Thema Steam Deck kann ich ja sagen, wir haben mal so einen ganz rudimentären Controller-Support eingebaut, darum hast du es auch können spielen. Aber du hast vielleicht schon gemerkt, so, wenn die Menü oder so versuchst, um agieren, das funktioniert
genau,
nicht. Das ist dann mit Touch, genau. Wir haben aber einfach zuerst gedacht, okay, lieber versuchen wir trotzdem mal das ganz rudimentäre zu implementieren, damit die Leute, wie du jetzt zum Beispiel, die schon Steam Deck halt haben, trotzdem das überhaupt mal Spiel spielen können und ob sie dann halt die Menü dann nochmal klicken müssen oder so, man denkt, das ist weniger wichtig. Das ist aber zum Beispiel etwas, an dem wir im Moment dran sitzen und wo man auch noch so möchte dann nachschieben, dass es für alle, die Steam Deck haben, dann auch richtig zum Spielen
ist. Ja, es sind ja leider nicht so viele und in der Schweiz noch weniger, weil du ja nicht offiziell bestellen kannst drum.
Oh, das habe ich gar nicht
gewusst. Ja, nein, das ist eben, das ist wirklich in, ich weiß gar nicht, in welchen umgehenden Ländern, aber in der Schweiz ist es noch nicht verfügbar.
Oh, ja. Ja, du, aber ich würde sagen, auch in Deutschland ist es verfügbar, aber das, die Wartezeiten sind ja sehr lang.
Das ist so. Ja, nein, also in dem Fall, Sandro, danke viel mal, dass du mit mir über Dorfromantik und über euch ein Studio geredet hast, über Tucana und dann sind wir gespannt, wie es da weitergeht. Wie gesagt, eben, ihr findet es, ich verlinke das Spiel natürlich noch für die, die es mal ausprobieren wollen. Und dann danke und bis für alle anderen, bis in einer Woche. Ciao miteinander.
Tschüss.